Filmfritzen. Jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix. In Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt. Hallo.
Hallo.
Hallo Erik.
Hallo Felix.
Normalerweise haben wir einen dummen Witz am Anfang, aber ich bin zu aufgeregt, um einen dummen Witz zu machen. Wir sind nicht allein im Studio, wir haben nämlich heute auch einen wunderbaren Gast dabei. Und dieser Gast ist...
Hallo, Xenia von Cinema Strikes Back. Es ist weird, weil ich bin ja nicht richtig bei euch. Ich bin online zugeschaltet, aber ich fühle mich, als wäre ich da. Ich rieche das Baklava.
Sehr gut. Ja. Ja, aber voll unironisch. Wir freuen uns mega, dass du dabei bist heute. Wir sind nämlich große Fans von Cinema Strikes Back. Und ohne Cinema Strikes Back wären wir auf jeden Fall... Also gäbe es diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht. Und das war immer irgendwie so ein Ziel, was wir immer mal hatten, mal jemanden von CSB dabei zu haben. Und wir freuen uns auf jeden Fall mega, dass du heute dabei bist. Und bevor wir in diesen ganzen Kram reingehen, hören wir mal rein, was unsere Redaktion rausgefunden hat, wer du denn eigentlich sonst so bist.
Ja, du bist nämlich noch mehr als CSB.
Definitiv.
Xenia Popescu studierte in Bonn Politik und Gesellschaft und Medienwissenschaften im Bachelor und später Medienwissenschaften im Master. Während ihres Studiums beteiligte sie sich beim Bonner Hochschulradio Bonn FM und gründete den Podcast Taxi Drivers, in dem Filme mit philosophischen Ideen analysiert werden. Seit 2022 ist sie fester Bestandteil des Funkkanals Cinema Strikes Back, auf dem sie unter anderem in Podcasts teilnimmt und Kritiken sowie Specials verfasst und moderiert. Willkommen, Xenia.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja. Wir geben unseren Gästen auch immer die Möglichkeit zu fact-checken. Also, war alles richtig?
Ja, es war alles richtig. Es ist immer so crazy, so eine Beschreibung von sich selbst irgendwie zu hören. Hm. Ich wirke wie bei so einem Bewerbungsgespräch. Ich bin so, das habe ich alles gemacht. Schick mir diesen Ton mal, dann kann ich den vielleicht nochmal in der Zukunft wiederverwenden. Nee, war alles richtig. Ich habe das studiert und... habe auch einen Podcast mit einem Kumpel, wo wir dann versuchen, so Filme auf Philosophie umzumünzen. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Passion außerhalb von CSB, auch so ein bisschen in die Theorie reinzugehen oder vielleicht mal zu gucken, was dann auch so wissenschaftlicher ist. Und ich meine, wenn man Medienwissenschaften studiert, dann wird man ja ganz viel eigentlich eingeführt in so Medientheorie und Filmtheorie. Genau.
Ja, da hätte ich sofort eine Frage zu, nämlich eben gerade, dass du sagst, das ist deine Passion daneben. Hast du das Gefühl, dass du das jetzt im populären Medienjournalismus und Filmjournalismus, dass du da merkst, okay, ich kann das nicht so einbauen oder findest du schon Wege, die wissenschaftlichen Background da einfließen zu lassen in, weiß nicht, Kritiken, Specials, Reviews?
Ja, voll die gute Frage. Also ich glaube, das ist immer so ein Spannungsverhältnis natürlich, auch so Entertainment und Infodrop oder irgendwie eine Theorie einem nahbar zu machen. Und gerade bei Funk muss man ja immer gucken, dass es auch für eine jüngere Zielgruppe fassbar ist. Und wenn ich dann da jetzt direkt mit Kulturindustrie oder sowas um die Ecke komme, muss man immer gucken, dass das eigentlich überfordert. Und bei uns in den Formaten ist dann da das Special auf jeden Fall eines, was am ehesten darauf passt, zum Beispiel dann eine Theorie aufzuarbeiten. Und ich würde aber schon sagen, dass es peu à peu funktioniert. Also ich glaube, gerade am Anfang habe ich da sehr mit gestruggelt, weil ich dann gerade so frisch vom Studium kam und ich glaube, als ich den Job bekommen habe, so voll meine To-Do-Liste hatte an Sachen, die ich unbedingt machen will. Und dann war ich direkt so, dann rede ich über Krakauer und bla bla bla, und dann mache ich das Special. Und dann war Alpa so, chill mal, setz mich da hin. So, du musst auch gucken irgendwie, weil unser Kanal hat eben den Anspruch, auf jeden Fall auch so anspruchsvollere Theorien oder auch Filmgeschichte mit unterzubringen, aber natürlich auch zu unterhalten. Und im besten Fall ist ein Video, was beides abdeckt. Aber ja, ich glaube, ich habe jetzt so in den letzten paar Monaten oder im letzten Jahr, würde ich sagen, schon so ein bisschen herausgefunden, wie ich das für mich gut machen kann. Mhm. Aber insgesamt muss ich schon sagen, dass es immer schwierig ist, zum Beispiel so wissenschaftliche und akademischere Themen im Journalismus durchzupushen. Also Wolfgang M. Schmidt macht das ja sehr viel im YouTube-Bereich zum Beispiel. Aber das kann dann auch nicht immer jeder, der nicht diesen Namen hat, ne? So Wolfgang M. Schmidt. Deswegen, jetzt habe ich viel geredet.
Dafür bist du da. Deswegen sind wir dich eingeladen. Okay. Nee, das finde ich voll spannend. Also ich war nämlich, weiß ich noch, als ich so ein kleiner Typ war, da habe ich so mir auch Wolfgang Schmidt-Videos schon angeschaut und war so, was labert der? Und dann habe ich mir ein bisschen in Theorien gelesen und manchmal frage ich mich das immer noch. Aber ich finde, dass da halt so diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Entertainment, das ist schon etwas, was ich auch schon bei CSB ein bisschen mitbekommen hatte damals, als die bei Filmfabrik noch waren. Und das fand ich eigentlich voll cool, dass so auch die bei anderen Kanälen, ich will eigentlich niemanden jetzt schlecht darstellen oder sowas, aber Moviepilot zum Beispiel hast du es auch nicht gesehen.
Okay.
Und ich weiß noch damals nämlich diese Star Weeks, die Alpa damals gemacht hat, die haben mich so, da bin ich auch Fan geworden von dem Team. Und da ging es ja auch schon, so über Mythologie gesprochen, so ganz leicht Einstieg da rein. Deswegen, ja, voll cool, dass du das da auch direkt angesprochen hast.
Du hast ja auch jetzt einen eigenen YouTube-Kanal gegründet, Xenia Popescu auf YouTube. Und da hast du ein Video hochgeladen über Nosferatu und die Angst vor der weiblichen Lust. Ist das auch so ein Beispiel, was bei CSB jetzt keinen Platz gefunden hätte?
Ja, also ich hatte schon länger mal überlegt, irgendwie was Eigenes zu machen, einfach weil natürlich du dann da am meisten nochmal Herrschaft hast, in Anführungszeichen, über so kreative Decisions und einfach so selber auch zeitlich bestimmen kannst, dass du dann vielleicht auch jetzt nicht so eine Deadline hast. Also wir kennen das ja alle, sobald man etwas arbeitet, dann fühlt es sich manchmal auch an wie eine Aufgabe und nicht wie etwas, worauf du mega Bock hast. Also bei mir und unserem Job, weil das ja ein sehr privilegierter Job ist, ist es schon so, dass ich auch sehr viel Spaß habe, für CSB Videos zu produzieren. Aber genau, das war schon länger ein bisschen auf der hohen Kante, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Und dann kam Nosferatu und ich hatte mega Bock, was über den Film zu machen. Und dann haben wir halt einfach bei CSB mit unserem Upload-Plan, also wir planen ja immer sehr lange im Voraus, welche Videos wir produzieren und meistens machen wir dann auch spontan Videos, aber das Nosferatu-Video hat dann einfach nicht so reingepasst und dann dachte ich mir, das würde doch gut passen, dann einfach mal was Eigenes zu machen. Aber prinzipiell hätte ich dieses Video bestimmt auch bei CSB machen können. Mhm. Nur eben dann nicht, vielleicht ein bisschen kürzer oder ein bisschen mehr auf unsere Community gemünzt, genau.
Ja, ich fand auch, ich habe letztens dein Emilia Perez Video gesehen, das fand ich da auch, das fand ich sehr lustig. Das Nosferatu-Video habe ich noch nicht gesehen, deswegen muss ich mir noch anschauen, wie der Vergleich ist zwischen zwischen der Xenia von CSB und der Xenia von Xenia Popescu.
Ich glaube, dass mein Unterschied ist, dass ich keine gute Kameraqualität habe. Oder zumindest, ich habe das ja auch alles selbst geschnitten und das war auch so für mich eine persönliche Challenge ein bisschen. Also zu gucken, okay, ich fuchse mich dann mal in die Schnittprogramme rein, habe ich auch alles schon ein bisschen im Studium gemacht. Mhm. Aber ja, das ist auf jeden Fall, bei uns steckt ja so ein fünfköpfiges Team meistens dahinter, also jetzt nicht für ein Video, weil wir haben einen Cutter, aber trotzdem, also sind mehr Leute involviert und ich habe da auch nochmal mehr Respekt vor jetzt, wo ich dann ein Video ganz alleine machen musste, das ist schon arschviel Arbeit.
Ja, bei dem Podcast seid ihr auch zu zweit, ne? Also da habt ihr nicht noch eine weitere Redaktion und
Nee, also sind wir auch zu zweit, genau. Das haben wir auch immer alles selbst geschnitten und redaktionell aufgearbeitet. Also ich meine, ich kenne das ja auch aus dem Campus-Radio-Kontext, so eine Sendung. Also ich war ja auch Moderatorin der Kinosendung bei BonFM und da, das ist immer einfacher, wenn du dann noch ein CVD hast. Also das wisst ihr ja bestimmt auch, wie das dann zum Beispiel ist, auch wenn ihr einen Podcast macht. Ja, aber irgendwie kriegt man es immer hin, selbst wenn man mal so einen Abend sich dran setzen muss, um noch was fertig zu schneiden oder so.
Gerade zu BonFM, das machst du ja ich habe mal bei LinkedIn nachgeschaut, du machst es ja immer noch, oder?
Genau, ja. Also ich bin immer noch Moderatorin der Kinosendung, einmal pro Monat.
Willst du vielleicht kurz nochmal erklären, was BonFM ist und was es ausmacht? Und weil ich glaube, BonFM, ich habe jetzt ich werde in Köln jetzt demnächst auch nochmal für längere Zeit sein, habe da eine Mitbewohnerin und die hat mir auch erzählt, dass BonFM halt auch so eine andere Stellung hat auf jeden Fall, finde ich. Also von dem, was sie mir erzählt hat, als jetzt ein anderes gewöhnliches Campusradio. Kannst du mir irgendwie erklären, was so BonFM ausmacht?
Also ich glaube, bei uns ist es sehr wichtig, dass wir auch so eine Gemeinschaft sind. Also wir sind ja jetzt nicht unbedingt ein Campusradio, was sehr viel so standardisierte Bereiche hat oder sowas, sondern wir haben so viele Spezialsendungen, die dann auch auf besondere Interessen zugeschnitten sind. Also wir haben zum Beispiel die Filmsendung schon relativ lange, aber wir haben auch mal sowas gehabt wie Bissfest, wo man dann über so Essensthemen redet. Und wir hatten auch so eine Feminismus-Sendung. Und ich glaube, das macht BonFM aus, dass wir sehr viel fördern, so den Spaß an der Sache. Also ich habe mal, ich gebe manchmal auch so Kurse über Filmkritik bei anderen Campusradios. Und da konnte ich auch mal so ein bisschen reinblicken in so, wie arbeiten die und wie sind da vielleicht die Bereiche aufgegliedert. Und mir ist da immer aufgefallen, dass es bei BonFM vielleicht ein bisschen lockerer ist, aber dafür ja so ein bisschen die Kreativität gefördert wird,
okay,
würde ich sagen.
Also wird das gesponsert vom Asta oder noch mehr vom... Ach sorry, du wolltest noch was sagen.
Nee, alles gut. Ich wollte nur zusetzen, ohne jetzt andere Campusradios, also ich will da nicht generalisieren, sondern eher ne? Ja, das auf BonFM beziehen.
Okay, aber genau, es wird auch vom Asta gesponsert bei euch oder noch darüber hinaus?
Da bin ich jetzt überfragt, weil ich weiß nicht genau die ganzen, da bin ich nicht zu sehr, zu wenig drin.
Alles in gut.
Der Bürokratie.
Ja. Willst du was sagen?
Ja, Thema LinkedIn hatten wir eben, das war sehr hilfreich, um diesen Einspieler auch vorzubereiten. Und da war uns auch aufgefallen, dass, wenn man da so ein bisschen guckt, du warst Praktikantin beim ZDF. So wie wir beide auch, Felix und ich, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, als wir uns mal persönlich getroffen haben in Mainz. Du warst Praktikantin in der Redaktion Zeitgeschehen von August 21 bis September 21 und dann kam eine studentische Hilfskraftstelle ab November 21 bis Januar 23 beim WDR. 2022 bist du aber schon bei Schattenwolf eingetreten, hast aber nebenbei auch noch Taxi Drivers gemacht und studiert.
Ja.
Wie hast du das hinbekommen?
Ihr klingt wie meine Therapeutin. Nein, das ist eine gute Frage. Also ich bin tatsächlich ein bisschen, und ich weiß, das ist so ein Begriff, den muss man auch ein bisschen entzaubern, weil ich glaube, ich würde mich selbst schon als Workaholic bezeichnen, weil ich dann immer sehr viel so gleichzeitig machen muss, weil ich dann immer das Gefühl habe, ja, ich mache nicht genug oder irgendwie ich muss dann, weiß ich nicht, irgendwie, wenn ich eine gute Gelegenheit kriege oder irgendwie so eine Möglichkeit, irgendwas zu machen, was mir mega Bock macht. Und gerade, ne, wenn man, ihr kennt das ja auch, wenn man so für Film brennt und dann so einen Job sich anbietet, würde ich dann immer sagen, ja, das mache ich auch noch und so. Aber ich habe jetzt auch daraus gelernt, dass das eine Phase war, wo ich auch sehr überfordert war und ich musste den WDR-Job dann auch an den Nagel hängen, weil es sonst nicht mehr gegangen wäre. Genau, da war ich in der Tatort-Redaktion, wo ich dann auch kurz dachte, das wäre vielleicht mal cool, so in diese deutsche Filmbranche mal so reinzugucken, einfach zu wissen, wie läuft denn da redaktionelles Arbeiten. Aber da war da auch bei mir schnell die Ernüchterung da, dass es einfach so ein riesiger Dino ist, der WDR. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr beim ZDF schon mal da euch ja umgeguckt habt. Das ist einfach nochmal was anderes. Aber trotzdem sehr spannend.
Ja, hast du denn, also wenn man dann den Lebenslauf anschaut beim ZDF und WDR, dann hast du ja schon eine sehr gute Karriere gemacht im Öffentlich-Rechtlichen. Also deswegen kann man auch schon mal sagen, dass wir mit dem Taxifahren in der Zukunft sieht schon mal schlecht aus, wenn man seinen Lebenslauf so nicht anschaut.
Wer weiß.
hast du denn auch mal vor, irgendwann oder sowas in die Privatwirtschaft zu gehen oder reizt sich das auch, da zu bleiben?
Das weiß ich noch nicht. Also ich glaube, ich finde fürs Öffentlich-Rechtliche zu arbeiten voll wichtig und auch, das ist ein toller Arbeitgeber, einfach weil es natürlich eine Sicherheit bietet, die du manchmal nicht hast, weil ich meine, im Journalismus ist es sehr, sehr schwer, feste Stellen zu haben und das ist ja auch eigentlich ein sehr prekärer Jobbereich, also jetzt nicht unbedingt von der Vergütung her, aber meistens, also ich habe viele Freundinnen, die auch im Journalismus arbeiten und meistens kriegen die dann Zeitverträge und das ist dann immer sehr unsicher und wenn du dann als Freie arbeitest sowieso, deswegen ist das auf jeden Fall erstmal ein Privileg und ich würde es aber nicht ausschließen. Ich glaube, bei mir, ich bin so eine sehr impulsive Person, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wenn ich dann irgendwann mal was höre oder was finde, wo ich mir vorstellen könnte zu arbeiten, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen, wenn es sich cool anhört, wenn man irgendwie den Journalismus mit Filmen und Serien oder sowas in dem Bereich verbinden kann. Wie ist das bei euch? Habt ihr irgendwie, also wo seht ihr euch? Ich weiß, das ist eine riesig große Frage, aber damit ich euch mal was über euch erfahre.
Also wir wären damals richtig gern bei CSB gewesen.
ihr euch, warte, ich glaube, kann das sein, dass wir schon mal drüber geredet haben? Habt ihr euch beworben?
Nee, also. Wir haben nicht drüber gesprochen, aber okay. wir haben uns auch nicht beworben. Also wir haben es gesehen und wir waren so, ah, wäre es vielleicht eine lustige Idee. Und dann haben wir gesehen, oh, wir sind im ersten Wintersemester unseres Studiums. Das ist gerade nicht der beste Moment, um jetzt plötzlich einen Job in einer anderen Stadt anzufangen.
Also wir waren schon eingeschrieben. Das war, glaube ich, im Sommer, als es ausgeschrieben wurde, meine ich, oder? Sommer 21?
Ja, ich glaube auch. Sommer 21, ja.
Ach so.
Ja,
und da hatten wir unsere Bewerbung schon abgeschickt. Und ich war so.
Das war alles, ja, genau. Psst. Aber ja, wir hätten wahrscheinlich sowieso keine Chance gegen euch gehabt. Aber
würde ich jetzt gar nicht sagen.
Wir hatten damals auch einen Podcast und der war furchtbar. Also nicht furchtbar, aber der hatte so, wenn man den vergleicht mit dem jetzigen, glaube ich, haben wir schon so.
Das war ein klassischer Pandemie-Podcast damals. Aber also ich habe jetzt auch gerade.
Worum ging's? Warte, ich will noch kurz wissen, worum ging's. Okay. Ich lasse euch nicht so vor. Haken.
Kann man sich auch noch anhören?
Nicht sagen.
Nicht? Nee, okay, wir gehen davor, auch die in einem früheren Lebensschiene.
Ja, genau, wir sagen das lieber nicht. Wir müssten nämlich da auch noch, also ich glaube, da
haben wir bestimmt ganz schlimme Sachen
gesagt. Ja, ich bin mir nicht sicher, was wir da alles gesagt haben. Es muss nicht mal problematisch sein, es kann einfach nur dumm sein. Wir hatten einen Podcast, wo wir das Format hatten. Mit jeder Folge schauen wir einen Kultfilm. Es waren aber auch manchmal, also das war die ursprüngliche Prämisse, aber es waren dann halt auch manchmal sowas, also ich weiß nicht, 300 ist schon ein Kultfilm, aber halt so Filme, die wir noch nicht gesehen haben, weil wir waren so, okay, wir haben voll viele Filme nicht gesehen, wir müssen das noch nachholen.
Ja, das ist okay, aber ich finde es eigentlich ganz, also ich meine, da gibt es doch auch so einen sehr erfolgreichen Podcast, der so alle IMDb-Filme sich anschaut, so die Top 100 oder so. Aber ich verstehe, dass man selber ein bisschen cringet, wenn man so Sachen sich anschaut von einem Jahr. Also wenn ich mir CSB-Videos von mir angucke, die Anfangsvideos, das finde ich so schrecklich. Also ich finde es richtig schlimm. Deswegen, ich kann mir selber Sachen von mir nicht anschauen. Ja. Relatable. Deswegen.
Okay. Also, ja, da haben wir meistens, so die erste halbe Stunde haben wir erstmal über ganz andere Sachen gequatscht irgendwie und dann halt über den Film gesprochen. Und wir hatten so eine Phase, wo wir ganz viel über Community gesprochen haben, die Sitcom. Weil wir die geguckt haben. Ja, das war auch crazy. Und da hatten wir auch hin und wieder mal Leute zu Gast. Aber wir haben da auch echt gute Filme geguckt.
Ja, stimmt.
Waren auch gute Folgen dabei. Aber
ja.
Naja.
Ja, aber ja. Deswegen, das besprechen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal.
Ja.
Ja, ich finde, wegen öffentlich und privat, da ist für uns auf jeden Fall auch ein kleiner Traum, halt vielleicht irgendwann mal so ein Funkformat zu leiten oder sowas. Oder? Spreche ich für uns beide?
Ja, schon, ja.
Und sonst, das Einzige, wo ich bedenke, das ist ein ziemlich geiles privates Format, was ich so im Öffentlichen nicht kenne, ist, wenn es so eine Filmsendung gäbe, wie im Stil von John Oliver, also von Last Week Tonight. Ich glaube, das wäre cool. Und das ist halt bei HBO, deswegen muss ich an privat denken. Aber ansonsten, öffentlich-rechtliches bin ich auch mal sehr dafür, das zu fördern, weil es einfach eine tolle Möglichkeit
ist. Ja, ist eine gute Struktur. Und die sind auch, also gerade, ich finde, wenn man, also bei uns beim ZDF, ich hatte auch eine Tageshospitanz bei Funk gemacht und so. Und da finde ich immer gemerkt, dass da schon irgendwie das Herz am rechten Fleck sitzt, größtenteils. Mhm. Also, dass den Leuten schon auch wichtig ist, irgendwie gute Sachen zu machen. Und das finde ich irgendwie toll, vor allem, weil es ja gebührenfinanziert ist. Ne? Also halt auch gar nicht das Wichtigste ist, da müssen jetzt besonders viele Leute draufklicken und so. Das ist natürlich auch ein Faktor, der einberechnet wird, aber so finanzieren die sich halt nicht. Und das ist so ein Punkt. Ich bin jetzt auch immer noch beim ZDF. Ich habe gerade eine studentische Hilfskraftstelle angenommen in der Kinder- und Jugend. Mhm. Ich habe aber auch gesagt, das ist eine Sache, die finde ich lukrativ und interessant, also auch als so ein Dayjob irgendwie, aber ich will auf jeden Fall nicht aus meinem Leben scheiden, bevor ich halt einen Film gemacht habe. Also so auch auf der anderen Seite des Schreibtisches zu sitzen, mehr oder weniger. Und ich glaube, beides hat so seine Vor- und Hinterteile. Vor- und Nachteile. Mhm. Genau.
Ja. Spannend. Also das heißt, seht ihr euch beide eher dann auch in der Produktion? Weil ich finde, das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Also ich finde es auch immer cool, weil irgendwo ist es dann ja immer eine Frage, die man sich stellt, wenn man sehr viel rezensiert. Könnte ich das auch mal selber machen? Und ja, also cool. Ich glaube auch in der studentischen Sphäre hat man ja auch mal Möglichkeiten, sich so Sachen auszuleihen und sowas, ne?
Ja, also das Ding ist, wir haben auch schon, also das haben wir auch an anderen Stellen, glaube ich, auch schon öfter gesagt, dass wir halt davor schon auch Filme gemacht haben, also Kurzfilme, und die auch ganz okay angekommen sind. Und deswegen, das würden wir auch ganz gerne weitermachen, aber das ist halt so, das ist auch noch der Traum.
Aber wir haben auch schon als Produzenten gearbeitet, also wir haben auch schon Geld für Imagefilme bekommen. Ja. Also auf der Seite standen wir quasi auch schon mal, aber es ist halt nicht, keine Ahnung. Ja. Aber Felix ist jetzt im Sommer bei einer Regieassistenz.
Ja.
In Köln bei einer Kinderserie.
Genau.
Das heißt, das ist dann welche, auch...
Welche, darfst du sagen?
Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich mach trotzdem.
Natürlich.
Kennst du, also ich bin eigentlich gar nicht so in dem Game drin, aber ich komme da jetzt so langsam rein, möchte es so kennenlernen, nämlich Handpuppenspiel. Und ich weiß... Also,
ein Fall für die Erdmännchen
heißt genau, die Sendung. Genau, das heißt, ein Fall für die Erdmännchen, wie heißt es? Harry.
Jan und Henry,
Jan und Harry. Und
der Falsch hat den Job bekommen.
ich merke auch nicht.
aber das ist der Typ, der auch damals, also Martin Reinl heißt er, und der hat auch damals dieses super RTL-Format Wuselgusel gemacht.
Der macht er heute noch, und der früher hat das Haselhörnchen gemacht zu unseren Zeiten sozusagen.
Ja.
Und der spielt auch gerade in der Sesamstraße Elmo und Grobi. Also es ist ja halt quasi einer der ganz großen Puppenspieler in Deutschland. Und genau.
Ja. Voll cool. Also ich finde auf jeden Fall, das ist ja ein guter Start irgendwie, Regieassistenz. Also ich habe auch mal mit so einem, ich weiß leider nicht mehr seinen Namen, aber ich hatte auch mal ein längeres Gespräch mit so einem Regieassistenten, weil ich auch mal dann auf Drehs mit war, bei meinem Praktikum beim ZDF und so. Und das ist ja auch nochmal was anderes, wenn du so Fernsehfilme drehst. Aber ich meine, das ist ja bei dir dann auch ähnlich dann fürs Fernsehen. Und ja, war auf jeden Fall sehr cool, mal so zu wissen, wo man dann anfängt. Ne? Und ich glaube, dann auch am Set zu sein und generell alles mitzukriegen. Aber wenn ihr dann schon selber was gemacht habt, dann seid ihr da ja gar keine Laien.
Ja, ich glaube, mein Problem wird nur sein, dass ich das halt auch alles ernst nehmen muss. Also ich mag das halt, am Set sein. Ich war auch mal bei Komparse bei so einer europäischen Produktion, wo da war auch Lea Seydoux dabei. Das war richtig lustig.
Und Toni Leung.
Cool. Ja, Toni Leung war dabei. Also die, die nicht kennen, das ist aus Chang'e Express, ein großer Schauspieler aus dem hongkongischen Kino.
Oder natürlich Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
Ja,
direkt danach.
Ja, aber mit dem war ich leider nicht, ich war nicht so nah. Lea Seydoux ist einmal mir vorbeigegangen. Ich war so, soll ich sie ansprechen? Nein, die wollen nicht mit dir reden, haben die mir dann gesagt, haben dann war ich so, okay, dann nicht. da war es halt nur so, ich hatte mega Spaß, weil ich wusste, okay, ich bin halt einfach einer von diesen Leuten, die im Hintergrund rumstehen und irgendwie was machen müssen. Und jetzt bin ich halt aktiv am Set und muss auch noch halt Protokoll führen, alles Mögliche machen. Deswegen, das wird jetzt nochmal eine neue Erfahrung. Aber ich finde die Setarbeit super spannend. Man ist direkt dabei, wie die Magie entsteht. Und deswegen, ja, habe ich da auf jeden Fall richtig doll Lust drauf, auch das weiterzumachen. Aber wie sieht das bei dir aus? Du hast auch gerade gesagt, du warst schon am Set. Und wie sieht da deine Erfahrung sonst aus?
Also ich stimme dir da voll zu mit dieser Magie am Set. Also ich finde, jeder so Film-Nerd kriegt ja so einen halben Ständer, wenn man irgendwie so am Set ist und dann das alles so miterlebt, irgendwie wie, weiß ich nicht, so die Kamera läuft. Und ich habe das jetzt gestern irgendwie nochmal gedacht, weil ich da die ersten zwei Folgen von The Studio gesehen habe. Ich weiß nicht, ob
ihr... Ja, ich liebe die beiden. Ja. Die ersten beiden Folgen waren so gut. Ich finde das, ich bin überall am Promo machen für Apple TV Plus, auch wenn ich Apple hasse, aber dieser Streaming-Dienst ist so gut.
Eben gerade auch öffentlich-rechtlich gefördert.
Die machen gute Serien und die brauchen mehr Abonnenten, damit die nicht so viel Verluste machen, damit sie weiter gute Serien machen.
Reach. Ja, also ich liebe nämlich auch die Serie voll. Ich kann jetzt nicht für alle Apple TV Plus Serien meine Hand ins Feuer halten, aber ich finde wirklich, The Studio hat das sehr gut eingefangen und das auf so eine lustige, ironische Weise. Ich habe das Gefühl, diese Serie ist wirklich nur für Film- und Serienfans, die so wissen, weiß ich nicht, was der letzte A24-Film war. Aber trotzdem finde ich sie wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Und die erste Folge, allein mit diesen Cameos, mein Gott.
Martin Scorsese, gestern war ich auf einer Party und ich habe allen Leuten in so einem halbstündigen Monolog diese ganze Martin Scorsese-Storyline erzählt, wie er dann im Hintergrund steht und heult und es ist mega lustig und so. Ich finde aber, wo du es eben sagst, in der ersten Folge kommt unter anderem Nicholas Stoller vor als er selbst. Und ich war so, lol, die haben echt Nick Stoller dazu geholt. Und ich kenne den nämlich, weil der die neuen Muppet-Filme geschrieben hat. Die Muppets und Muppets Most Wanted. Und ich bin, glaube ich, so der einzige Mensch, der excited darüber war zu hören. Oh mein Gott, Nick Stoller ist da dabei. Und in der zweiten Folge sieht man dann Sarah Polley und Greta Lee, die beide jeweils sich selbst spielen. Und genau da dachte ich mir halt, ne, wenn du weißt, welche A24-Filme die letzten Jahre irgendwie bei den Oscars präsent waren oder was auch immer, dann könnte es sein, dass du excited darüber bist, Greta Lee und Sarah Polley zu sehen. Sarah Polley war auch früher Schauspielerin, hat jetzt auch einen Oscar gewonnen für Women Talking zum Beispiel, den hat sie auch directed. Und Greta Lee hat bei Past Lives, Famously, die Hauptrolle gespielt. Ja. Genau.
Aber du wolltest irgendwas mit Studio sagen, was dann mit Set-Erfahrung zu tun hat?
Genau, weil ich noch mal gemerkt
Entschuldigung.
Nee, ich liebe diesen Werbungsblock für das Studio. Ganz bin richtig gespannt, auch wie die folgenden Folgen werden. Ich war richtig enttäuscht, dass nur zwei bisher draußen sind.
Same.
kommen ja wöchentlich raus, ne? Ab nächster Woche, ja. Ja. Auch nochmal für alle, die jetzt zuhören und die Serie watchen wollen. Genau, ja, und da habe ich mir auch nochmal habe ich mich selber in Seth Rogen gesehen, weil ich war so, ich glaube, ich wäre auch so bei so einem großen Studioset, bei so einem großen Filmset einfach, weil ich das selber jetzt noch nie gemacht habe. Aber ich das richtig gerne mal machen würde. Und ich glaube, das wird bei mir auch nie weggehen. Also egal, wie viel man dann selber macht oder irgendwie auch über Filme schreibt und so. Und ich war auch einmal ja bei der Berlinale mit Lenny und da haben wir dann so Steven Spielberg getroffen. Und ich finde, das ist so krass, weil du sitzt dann da und du bist dann ja eigentlich da als Journalistin, also so als dein Beruf. Aber im Inneren schreist du halt irgendwie wie so ein 10-jähriges Kind, was so sieht und ist so, oh mein Gott, ich liebe Steven Spielberg. Und ja, ich glaube, das sollte man sich auch behalten, egal wie viel man dann irgendwie professionell wird über die Jahre.
Voll, ja. Absolut. Ja. Ja. Das hoffe ich auch. Das ist so ein Ding, weil ja viele immer denken, oh, ich will meine Leidenschaft zum Beruf machen oder so. Und häufig, wenn es dann eben ein Beruf ist, das ist dann irgendwie, das hattest du auch vorhin gesagt, dass es dann halt irgendwie eine Aufgabe ist oder halt eine Arbeit und so. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das nie unterschätzt, wie glücklich man damit sein kann, in solche Momente zu gelangen.
Ja.
Toll, ja. Es klingt auch immer so schulzig, aber ich finde auch, das ist so richtig wahr, obwohl ich das dann auch selber spüre, weil ich weiß nicht, wie es dann bei euch ist, wie sehr das dann so wirkt, aber ich habe das manchmal, dass ich dann doch so in einzelnen Momenten mir so die Zeit zurücksehne und das ist so richtig schlimm, das zuzugeben, weil ich richtig dankbar bin, für bei CSB zu arbeiten, aber trotzdem davor habe ich halt Serien und Filme sehr unbedarft geschaut auch und konnte dann auch mal sagen, ah, hab keinen Bock, die Serie vielleicht weiter zu gucken und dem Job, den ich jetzt habe, da geht das halt nicht. Da muss man dann die Serie durchballern, irgendwie an dem Abend oder sowas, weil man dann am Mittwoch im Podcast drüber spricht. Und ich weiß, das ist so übelst meckern auf hohem Niveau, aber das ist, glaube ich, die, wie du eben sagtest, die Hinterseite von so Jobs.
Ja. Ich finde, ich muss da auch, um eigentlich noch eine andere Frage zu stellen, ich muss häufig an den Satz von Alper denken, den er mal, glaube ich, gesagt hatte irgendwann, weil ja FilmkritikerInnen häufig gefragt werden, kannst du überhaupt noch Filme gucken oder kannst du überhaupt noch Filme genießen, gerade weil du ja schon, man hat irgendwie, gerade wenn man auch in die Richtung studiert hat, so einen gewissen elitären Blick da drauf und achtet irgendwie auch ganz viele andere Dinge. Aber Alper hat mal gesagt, die schlechten Dinge werden schlechter und die guten Dinge werden besser. Und ich genau das finde ich auch. Oder kannst du dir zum Beispiel so einen Transformers oder so angucken und da Spaß mit haben?
Ich glaube, das hatte ich vorher schon nicht, also weil ich bin ja auch dann nicht so die Person, die da, glaube ich, bei diesen typischen Filmbro-Franchises so mega abgeht. Aber klar, also habe ich auch, kann ich auch so Spaßfilme oder sowas genießen. Ich glaube, hier so Fall Guy war so ein Film, den ich gesehen habe und der war jetzt für mich nicht so hoch anspruchsvoll, aber der hat mir irgendwie Spaß gemacht. Aber trotzdem ist dann da immer so eine Stimme in meinem Kopf, die dann so sagt, okay, aber das reicht ja schon nicht. Also wenn ich da jetzt eine Kritik zu machen müsste, dann würde ich da schon nochmal so einen anderen Maßstab anlegen. Aber natürlich, also so irgendwie, ich glaube, ich habe das eher im Serienbereich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich so, ich liebe halt auch so Comfort-Serien, die ich irgendwie, also so Gilmore Girls oder sowas, die ich halt beim Aufwachsen gesehen habe und die ich dann immer noch gerne gucke und da dann wirklich meinen Kopf ausschalte und jetzt nicht irgendwie nach jeder Folge analysiere, wie ist jetzt hier die Dramaturgie? Das wäre, ja, das geht ja gar nicht. Man kann das ja nicht die ganze Zeit machen. Wie ist es bei euch?
Ja, ich finde, ich habe so diesen Moment zwischendurch auch mal erreicht gehabt, wo ich dann so war, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf. Und dann habe ich mir irgendwie auch so Filme angeschaut, die richtig scheiße waren. Dann fand ich die aber irgendwie richtig gut. Ich bin zum Beispiel auch ein Verfechter von, also es ist wirklich peinlich, das zu sagen, ich mag Wonder Woman 1984.
Krass, okay.
Also ich, ja. Und langsam schaffe ich so in diese, dass ich auch Camp mag. Also das war ich war eigentlich riesiger Hater von Camp-Filmen. Also ich habe immer gesagt, oh, das ist eine Verschwendung von Filmmaterial und bla. dann habe ich auf Bonds im wir haben das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt und da haben die jetzt eine David Lynch-Reihe gemacht und da lief dann halt auch sein Dune. Und da habe ich mir den angeschaut und ich weiß, viele Leute mögen den auch, viele Leute mögen den unironisch und viele Leute hassen den auch. Und ich war mit einer drin, die den wirklich gerne mag, aber auch sagt, natürlich ist es nicht der beste Film. Und ja, ich hatte auch meinen Spaß dabei auf jeden Fall. Also ich habe mittlerweile, kann ich auch so ein bisschen den Schalter umlegen und sagen, okay, ich will einfach eine gute Zeit haben, dann schaffe ich es auch, eine gute Zeit zu haben bei einem Film. Ja, ich glaube, das trifft es bei mir momentan, aber das ändert sich auch immer wieder.
Aber ich finde es voll spannend mit David Lynch, sorry, ganz kurz einhaken, ja, weil ich finde auch sein alter Dune, das ist so eine coole, also ich liebe diese Stories von wegen, der Film ist damals richtig gehasst worden, war so ein Flop. Und dann, Jahre später, gibt es so in der Retrospektive so eine andere Lesart. Und ich finde, dieser Camp-Diskurs entsteht ja auch meistens so im Nachhinein irgendwie über bei Filmen, die lange Zeit verschrien waren als purer Kitsch, wo man dann nochmal was rausziehen kann. Und ich finde auch, das ist immer mega spannend. Also würde ich bei David Lynch auch sagen, ich mag den eigentlich auch. Also ich kann nachvollziehen, weil er offensichtlich sehr techy ist von den Kostümen her und sowas und definitiv nicht der beste Lynch-Film, aber ich finde, da kann man auch, wenn man das Dune-Franchise mag, so eine ganz andere Ästhetik ja nochmal mitnehmen. Wenn man jetzt nicht dieses, weißt du, so simple, total so monotone von Denis Villeneuve feiert. Mhm. Ja.
Ja, ich mochte das einfach.
Achso, Erik, wolltest du was sagen? Ach, sorry. Danke, Xenia.
Kein Problem.
Bei David Lynch habe ich auch immer im Kopf, dass David Lynch die gemacht hat. Und gerade bei Dune ist es irgendwie so, dann muss ich mir so vorstellen, wie er diesen Film so betrachtet. Das finde ich mega lustig. Und zu der vorherigen Frage übrigens noch, tatsächlich ist mein Haupt. Mein Hauptanspruch an einem Film, ob er mich unterhält. Und das ist dann so, also dann bin ich zufrieden, wenn er mich unterhalten hat. Und danach kann ich dann auch sehen, ah ja, okay, ist aber trotzdem ein schlechter Film, weil er sexistische Stereotypen reproduziert oder weil er furchtbar aussieht oder sowas. Aber häufig schafft ein Film, der furchtbar aussieht, es auch nicht unbedingt, mich zu unterhalten. Irgendwie, also das ist dann schwierig, das wegzugucken. Und ja, ich glaube, dass ich noch sehr, sehr viele Filme auch noch richtig, richtig gut genießen kann, die so Kopf-aus-Filme sind. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr alle Mission Impossible-Filme geguckt in einer Reihe und fand die mega geil.
Aber ich finde, das ist auch so ein Vibe, da muss man drin sein.
Ja.
Also ich war auch, als ich was war das, 2022 sogar, war ich krank, hatte Corona das erste Mal und dann war ich so, okay, ich schaue einfach alle Mission Impossible-Filme, weil die gerade alle auf Netflix waren oder sowas. Und dann waren die auch geil. Und dann habe ich ein Jahr später den nächsten Teil gesehen und war so... Also, weiß nicht, manchmal sind Filme, die hitten dann einfach ganz anders, wenn du, ich wollte gerade sagen, dumm wie scheiße bist, aber nein, wenn du einfach gerade in the mood bist und denkst, okay, ich kann meinen Kopf gerade ausschalten und das ist so ein geiles Gefühl, dann weil danach haben wir allem Spaß gefühlt.
Deadpool und Wolverine.
Ja, das fühle ich auch sowieso. Ich finde, das ist ja bei anderen bestimmten Genres dann auch nochmal so. Also ich finde jetzt, es gibt ja im Horrorgenre oder im Actiongenre auch viel mehr so Tropes, die dann ja auch nicht unbedingt originell sind, aber die du einfach magst. Also ich kenne das zum Beispiel bei mir beim Horror-Genre, die Trope, dass so eine Familie in ein Haus geht und das so haunted ist. Das ist so ausgelutscht. Aber bei mir funktioniert es immer so ein bisschen, weil ich die Trope halt mag. Und wenn wir dann auf dem Fantasy-Filmfest sind und dann auch ja mal kleinere Filme sehen oder so, die dann auch mehr sich von diesen Tropes vielleicht bedienen, dann merke ich immer, dass so die Jungs dann vielleicht mal so kritischer sind und ich bin so, aber die sind dann in ein Haus und dann war das haunted und so und ich glaube, das ist ja auch okay, dann nicht so hart zu sein manchmal.
Ja, kennst du den Film The Hole, den Horrorfilm?
Ja. Ist das mal, wo dieser Mann in dieses Loch fällt?
Und weiß ich nicht, aber also, ich habe den, das ist ewig heißt, den gesehen, aber ich fand ihn so lustig, weil der so richtig schlecht war, aber irgendwie fand ich das doch irgendwie geil, weil der, also irgendwie eine Familie zieht in, auch in so ein Haus und da ist halt so ein abgeschlossenes Loch und das machen die halt irgendwann auf und dann, genau, der Protagonist geht dann auch wieder da rein und dann ist es irgendwie am Ende, also Spoiler, aber dann trifft er irgendwie auf seinen Vater oder so, also es ist so richtig abstrus, es geht nämlich auch so um Trauma und so, aber ich weiß doch, das ist so, ich glaube, wenn ich an so Horrorfilm-Tropes denke, denke ich an den Film, weil der auch so richtig geil ist. Und ich hatte einen Kumpel, also einen Kumpel von uns beiden damals, der hat immer gesagt, oh mein Gott, ich habe den besten Horrorfilm aller Zeiten gesehen. Und dann gehen wir so auf IMDb, 5,1 und so. Aber das finde ich auch immer schön, wenn man dann doch trotzdem merkt, okay, ich kann trotzdem Spaß bei dem Film haben, auch gerade wenn er die Tropes vor allem hat.
Mhm. Ja. Definitiv, es geht ja auch nur darum, wie man sie darstellt oder ob man sie dann auch vielleicht nochmal entkräftet. Und ich meine, wie krass ist es, wenn man einen Tropy-Film hat, aber der dann trotzdem irgendwie stickt oder der dann irgendwas besonders macht oder so, ne?
Ja.
Ich finde das auch nochmal ein Qualitätsmerkmal. Aber ich habe, glaube ich, über Manhole geredet. Ich glaube, so heißt der Film oder Hashtag Manhole oder so. Und das ist so ein japanischer Film, wo so ein Dude in ein Loch fällt und das ist dann so ein Kammerspiel. Also so, es ist irgendwie so ein Gas, so ein Gulli oder sowas. Ich weiß nicht, ich kann auch sein, dass ich jetzt gerade scheiße labe, aber ich habe den auf jeden Fall auf der Berlinale gesehen. Und dann geht es nur darum, dass er halt die ganze Zeit versucht, aus diesem Loch rauszukommen. Und okay, den Film fand ich echt funny.
Das hört sich auch geil an. Aber ich glaube, ich habe jetzt gerade eine richtig gute Idee bekommen für eine Letterboxd-Liste. So alle Filme, wo es um Löcher geht, wo Leute in Löcher fallen. Ich glaube, da kann man auch eine richtig große große Liste draus machen.
Bitte.
Ja. Hashtag Manhole kam 2023 raus und er fällt in ein tiefes Manhole. Das ist scheinbar das englische Wort für Mannloch oder für Schacht oder Einstiegöffnung. Also eben für so Gullis sozusagen, wo man dann rein kann. Genau. Hashtag Manhole.
Ja, den fand ich wirklich ganz lustig. Also ich kann auch sein, dass ich da schon im Delirium war, weil ich davor 4 andere Filme gesehen habe. Ja. Aber ich weiß noch, Lenny ist so neben mir eingeschlafen und ich war so, dieser Film ist ein Masterpiece. Und dann ist er so, also so, weil er irgendwie viel zu viel so Schlafmangel hatte an dem Tag, so lange Story. Auf jeden Fall ist er so am Ende des Films aufgewacht und er war wirklich so, was zur Hölle ist hier passiert? Und ich war so, ach Lenny, das war wirklich, ja. Naja.
Nice.
Jetzt schreibe ich hier schon Anekdoten ab.
Also dafür sind wir da. Also
wir sind sehr, sehr frei und offen und sind zum Abschweifen da. Genau.
Ja, genau. Deswegen Dankeschön. Danke fürs Abschweifen. aber wir haben auch noch 2 Fragen, auf jeden Fall habe ich. Mhm. Also eine von, die stellen wir immer.
Ja.
Ich würde davor, glaube ich, erstmal die andere fragen, nämlich gehe ich ein bisschen zurück nochmal ins Gespräch von vorhin. Ich würde mich noch ganz fragen, wie es für dich war, als du bei CSB angefangen hast, weil du ja dann nochmal in eine ganz andere Position gekommen bist, als jetzt in der Hilfskraft und so, dass du auch vor der Kamera gestanden hast. Und was ich da sehr spannend fand, ist, es wird ja immer noch beim Kanal manchmal so gezeigt, okay, die Alten versus die Neuen. Also es ist ja schon, es wird immer wieder angesprochen, es gab ein bestehendes Gefüge und ihr seid halt dazugekommen. War das schwer für euch oder für dich da oder habt ihr da kam irgendwann der Punkt, wo ihr so wart, okay, ich mache da keine Unterscheidung mehr oder erzähl mal.
Ja, auf jeden Fall war das nicht leicht. Also ich denke, das war von Anfang an so ein bisschen eine Hürde. Also auch, glaube ich, für die Jungs, weil das ist ja immer schwer, jemanden Neuen zu etablieren. Aber wir haben dann ja ganz schnell auch positive Rückmeldungen bekommen von der Community und wir haben uns auch sehr dankbar, also so aufgenommen gefühlt von der Community und ich habe da auch diese Ängste, die ich am Anfang hatte, eigentlich schnell abgebaut, aber dann gab es natürlich im Laufe der Jahre immer wieder so Momente, wo man das Gefühl hatte, oh okay, Lenny und ich sind dann auch nochmal jünger oder irgendwie haben vielleicht andere Interessen nochmal und das war dann auch teilweise hart, also je nach Feedback. Ich glaube, die Barbie-Kritik war so ein gutes Beispiel, wo wir, glaube ich, beide so gemerkt haben, oh Gott, irgendwie gibt es dann schon auch einen Teil der Community, der da anders tickt und so. Und manchmal weiß man aber auch nie, wie genau das dann sich äußert, ob das dann jetzt wirklich, wie viele Leute das sind. Das ist ja auch immer, das sind ja alles so Zahlen, die dann nicht so wirklich einem klar werden. Aber ich hatte am Anfang schon auf jeden Fall hart Angst. Also ich weiß noch, meine erste Aufnahme, da hatte ich so richtig Bammel und ich finde, das merkt man auch, also dass ich dann mit der Zeit einfach mehr mich wohler gefühlt habe, auch vor der Kamera und auf dem Kanal. Und das liegt vor allem an den vielen Leuten, die einen so supportet haben. Und ich habe das immer so richtig gespürt. Also jedes positive Kommentar war so richtig heilsam, weil ich richtig Angst hatte, dass mich jeder hasst. Aber dann war es voll schön. Ja, aber klar, so diese vielleicht auch Diskrepanz manchmal, was so die Generationen angeht. Das ist dann immer eine fortlaufende Diskussion bei gewissen Themen. Aber so die Jungs sind da auch immer sehr offen für unsere Perspektive und die wollen das ja auch. Also sie haben uns ja auch eingestellt, damit wir was verändern und damit wir auch neue Ideen einbringen. Und ich finde, das machen sie schon sehr gut. Also klar gibt es immer wieder so Punkte, wo man dann drüber reden muss, einfach weil die ja auch nochmal aus einer anderen Generation kommen oder gewisse Dinge anders sehen, aber wir haben das in der Vergangenheit schon immer gut hinbekommen. Da so auch, weil je nachdem, was wir dann machen und welche Themen wir durchpushen, stehen wir ja dann doch auch immer mit unserem Gesicht vor diesem Video und ich will auch dahinter stehen, was ich mache. Und klar ist es dann immer schwierig, wenn man kreativ arbeitet, das manchmal dann zu vereinbaren mit einer bestehenden Kanalidentität. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, voll. Klar. Aber ich finde schon, dass man euch anmerkt, dass ihr halt euch quasi nicht, in der Hinsicht, das hört sich doof an, aber aufgibt. Also man merkt schon, ihr habt eure eigene Perspektive darauf und bringt da halt wirklich eine ganz andere Perspektive, wie gesagt, rein. Und deswegen fand ich das auch richtig toll, dass es so funktioniert hat. Also dass der Kanal sich da nochmal das nochmal aufgewertet wurde dadurch. Und ja, also ich mag die anderen drei natürlich auch. So ist es nicht.
Ich auch. Ich war ja auch Fan. Also so, ich habe mich ja beworben, weil ich so Jonas und Alpha so immer in den Game of Thrones Folgenbesprechungen gefeiert habe und so. Und das war auch was ich so richtig abbauen musste. Weil ich weiß noch, am ersten Tag, als ich so reinkam und ich so die anderen kennengelernt habe, also Jonas habe ich halt im Vorstellungsgespräch schon kennengelernt und dann saßen da so Alpha und Marius und ich war so richtig wie so ein Fan und ich war so, okay, wenn ich mit denen zusammenarbeite, muss ich das irgendwie in den Griff kriegen. Und das passiert dann schon relativ schnell. Sind ja auch, die waschen ja auch nur mit Wasser.
Ich glaube, die kochen nur mit Wasser, oder?
Ja, ich auch. Ja, genau. Mit Wasser, also waschen tun sie auch wieder auf.
Ja. Genau, ja, waschen tun sie wahrscheinlich auch mit Wasser, das stimmt. Ja, ja, genau, irgendwann sind dann doch alles nur Menschen.
Ja, und dann
aber ich kann es voll verstehen auch.
Ja, dein Bewerbungsprozess, also ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das damals? Musste man ein Video einreichen und ein Skript oder...
Ja, also ich habe ein Video gedreht, genau, als Bewerbung und dann gab es so mehrere Stationen. Also es gab dann ein Bewerbungsgespräch, dann gab es nochmal so ein Filmquiz, so ein Filmtest. Also so, da haben die so Wissen abgefragt. Also da, das war auch so unangekündigt. Oh, ja, ja, ihr wisst gar nicht, wie das war. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Oh, aber irgendwie habe ich das beantwortet bekommen und dann, danach gab es ein Test-Screening. Und das waren dann halt so mehrere Phasen und genau, da habe ich einen Podcast aufgenommen und ein Special, das war der Tag dann, wo ich alle kennengelernt habe, also dann gab es so eine Art eine Chemistry-Test dann einfach mit Alpa und Jonas habe ich einen Podcast aufgenommen, genau, und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen und ich saß so in Bonn im so Mandu, das ist so ein vietnamesisches Restaurant, habe gerade so Baobuns in mich reingeschaufelt und dann war Jonas so, du hast den Job und so und dann ja, habe ich so einen kleinen Freudentanz auf der Straße aufgeführt.
So wie eine Indeed-Werbung.
Ungefähr so, ja.
Bestimmt. Und Lenny hast du da auch erst dann kennengelernt, als du dann angefangen hast?
Ja, also es gab dann den Tag, wo ich dann das erste Mal im Büro war und dann die haben mir das gar nicht erzählt, dass noch wer den Job bekommen hat. Also erst dachte ich, ich bin als Einzige neu. Und dann war das so ein bisschen eine Überraschung. Lenny sitzt da und ja, es war voll krass, weil wir sind ja jetzt richtig gut befreundet. Und das ist jetzt auch durch CSB so passiert, die CSB-Freundschaft.
Ja, weil ich hab auch damals gewundert, weil du hast ja auch als erstes angekündigt. Und auf einmal hieß es, wir haben noch jemanden. Ich war so, oh, lol.
Ja, voll. Also es war für mich ähnlich. Also ich glaube aber auch, dass sie von Anfang an eigentlich zwei Leute wollten.
Ach so.
Und dann, ja, also es war jetzt nicht so, dass ich erst und dann Lenny, sondern es war beides gleichzeitig. Also wurde es zumindest so mir erzählt. Genau.
Nice.
Wir hatten, als wir diesen Podcast angefangen haben, oder wir haben immer so einen Running Gag, wo wir, wenn wir uns irgendwo sehen, dann sagen wir immer, ey, bist du nicht der eine von den Filmfritzen oder so. Und ich hab mir echt immer gedacht, wenn das irgendwann mal in echt passiert, dass jemand, der mich nicht kennt und nicht dazu angestiftet wurde, mich so anspricht, ne, dann habe ich es geschafft, dann ist es soweit. Du hast ja eben schon erzählt im Vorgespräch, dass du für deinen Studentenpodcast mal auf dem Campus angesprochen wurdest. Aber passiert dir das auch hin und wieder in Köln, wenn du unterwegs bist, dass du auf CSB angesprochen wirst?
Ja, safe. Also je nachdem wo, wenn man in der Nähe von einem Kino sich aufhält, da schiegern die Filmfans rum und dann wird man schon mal erkannt. Ich fand das richtig krass, weil ich war einmal auf einem Konzert von OG Kimo, kennt ihr den Rapper?
Gehört.
Hier in Köln. Ah ja, okay, in der Live Music Hall. Und das war so krass, weil die Schnittstelle zwischen OG Kimo-Fans und CSB-Fans ist anscheinend sehr groß. Ich hatte die diesen einen Abend, wo ich so, keine Ahnung, 10-mal angesprochen oder sowas.
Krass.
Ja, also passiert mir schon mal, aber jetzt auch nicht jeden Tag, also kommt immer drauf an. Und ich finde, manchmal merkt man das, wenn man, das auch war neu für mich, wenn man in so einem, keine Ahnung, Café sitzt und jemand dich von hinten irgendwie so anguckt. Und ich bin mir manchmal unsicher, vielleicht findet er einfach meine Frisur sitzt komisch. Aber ich bin immer so, ah. Ich habe das Gefühl, du erkennst mich, aber sprichst mich nicht an, aber vielleicht bilde ich mir das auch noch ein.
Es wäre auch so, weil was machen wir, du hast ja gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen in dieser Situation. Also du jetzt, weil genau. So von wegen, sorry, weißt du zufällig, dass ich Xenia von CSB bin? Willst du ein Foto mit mir machen?
Ich finde deine Haare so komisch.
Wäre das einfach, wenn ich so sage, ja, Autogramm hier für dich. Nein, also das wäre ganz komisch. Aber meistens finde ich das, also ich liebe immer diese Encounters, wenn dann einfach Leute mich so an der Bahn oder so ansprechen und sagen, hey, oh mein Gott, ich liebe deinen Content oder euren Content. Ich bin immer so, cool. Also das kann ja einen den Tag auch verschönern.
Aber kann es auch nervig sein? Also bist du manchmal dann auch so in deiner Timothy Chalamet-Bob-Dylan-Phase, wo du dann auch so einfach stehst und denkst dir so, oh, nein, lieber nicht.
Ja, ich hatte es einmal, das war richtig krass, am Flughafen und ich war so ungeschminkt in Jogginghose, saß ich da und habe einfach so auf meinen Flug gewartet irgendwie, also mit meinem Freund. Und dann kam irgendwie so eine Mutter einfach, also so eine 35-jährige Mutter mit Kind an mir vorbei und ich hätte niemals gedacht, dass sie jetzt mich erkennt. Hm. Und sie war so, Xenia? Und ich war so, okay. Und ich glaube, das war ein Moment, ich war mega nett und voll lieb und so, wir haben voll das nette Gespräch gehabt, aber es war ein Moment, wo ich war, ach, ich wünschte, niemand würde mich jetzt ansprechen.
Okay, gut, dann wissen wir, wenn wir dich am Flughafen jemals treffen sollten, dann...
Nein, also ich bin da wirklich, nicht Chaperone, die dann sagt, weh, ihr redet mit mir. Also ich freue mich.
Okay. Ja, warte, Scarlett Johansson war das, glaube ich, letztens. Die meinte, die hat das irgendwie ganz komisch formuliert, wo sie so meinte, ich will nicht daran erinnert werden, dass ich so im gleichen Space wie ihr existiert oder so. Ich glaube, sie hat es gar nicht so gemeint, aber so in die Richtung. Ich will es gar nicht falsch zitieren, ich muss gleich nochmal raussuchen. Das ist richtig
gemein. Ach, du Schande. Das ist auch so, egal ob man es aus dem Kontext reißt oder nicht, einfach nur Scheiße. Ja. Einfach nur Scheiße formuliert. Wow.
Es gibt auch das andere. Es gab auch mal so einen Clip von Jennifer Lopez, die irgendwie zu ihrem alten Haus zurückgegangen ist. Und dann so, da stand da irgendwie der neue Inhaber und sowas auf der Veranda oder sowas. Und die so, ja, hi, ich habe hier mal gewohnt. Und der so, oh, okay.
Ist sie, mir egal.
Ja, sie guckt mir so, ich habe da gewohnt, ja.
Oh Gott. Ja, oh Mann. Ich kenne immer diese eine Story von Kit Harington, wo er so rausgezogen wurde von so einem Polizeiwagen. Ich weiß, das kennt ihr bestimmt auch, oder? Wo er dann so, wo er irgendwie so der Polizist, also er ist zu schnell gefahren und dann ist er drumherum gekommen, was zu bezahlen, weil er meinte, kannst du einmal sagen, irgendwie so einen typischen Jon Snow-Satz oder sowas. Mhm. Und dann.
Oh Gott.
Oh nein.
Ja.
Ich habe das Zitat gefunden. Und ich habe es nicht so falsch zitiert. Oh. It doesn't mean I'm not appreciative, of course, that people are fans or happy to see me, but I always say to people I'm not working, and that means I don't want to be identified as being in this time and place with you. I'm doing my own thing. Das hat Scarlett Johansson gesagt.
Okay, ist anders, aber...
Also, wenn sie sagt, sie arbeitet nicht, das ist schon... Also, ne, vielleicht hat sie sich auch ein bisschen versprochen genommen.
Ja, ich glaube, mein Lieblingsencounter mit so einer... Also, ist kein Filmmensch, aber mein Lieblingsencounter ist einmal, als jemand hier bei uns in Frankfurt beim Einlass bei der alten Oper gearbeitet hat und dann Friedrich Merz reinkam und angenommen hat, dass Leute ihn kennen. Und deswegen wollte er einfach nur durch und dann war die Person vorne so, Name.
Genau.
Und er guckt nur so. Da wäre ich gerne dabei gewesen.
Ich bin einmal... Ja, voll. Ich bin einmal in der Frankfurter, ich bin Fan von den Eintracht Frankfurt Frauenmannschaft und da bin ich einmal in der Fußgängerzone am Trainer vorbeigelaufen und ich sehe, also es war so 9 Uhr morgens, es waren sehr wenig Leute unterwegs und ich sehe ihn so und ich bleib so stehen und er läuft so an mir vorbei und ich gucke ihm so hinterher und lächel so und er dreht sich so paranoid um so. Ich habe das so schlecht gehandelt. Nico Anautis, falls du das hörst, es tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, gutes Spiel am Montag gewesen, ihr kriegt die Meisterschaft oder sonst irgendwas. Oder ihm irgendwie sagen sollen, dass ich ihn erkannt habe.
Aber das fällt man einem immer erst im Nachhinein ein.
Ja, definitiv.
Dass man Cooles sagen kann.
Ja, voll. Das war auch auf Berlinale. Da bin ich, also ich bin in der falschen Reihe gewesen. Wollte nämlich aus dem, welcher ist das? Berlinale? Nicht Berlinale.
Zoopalast.
Aus dem Zoopalast wollte ich rausgehen. Und auf einmal war ich dann halt da in dieser einen Reihe und war so, oh shit, das ist die VIP-Lounge. Und auf einmal kommt Herbert Grönemeyer vor mir hin und ich bin so, Und dann war ich neben so und dann habe ich hinterher so überlegt, ich hätte auch so einen richtig dummen Witz machen können, von wegen Entschuldigung. So, sie wissen, sie waren ein Mann ist. Aber das habe ich dann gelassen. Das war richtig blöd.
Wow. Der hätte ja bestimmt gelacht.
Ich weiß es nicht. Ich habe mir auch vorstellen, also ich kann ihn ganz schlecht einschätzen, aber vielleicht wäre es cool gewesen. Vielleicht hätte ich dann seinen Tag
verstanden. Ich glaube, der ist korrekt.
Ja?
Ich kann das bestimmt auch, weil ich finde, parasoziale Beziehungen sind ja auch ein großes Ding. Und ich finde mal, bei manchen Promis denke ich mir so, ich glaube, ich fresse einen Besen, wenn die Person nicht richtig cool ist. Weil ich finde, das merkt man dann auch. Aber vielleicht sind das auch alles Arschlöcher.
Ja.
Man weiß nie.
War das nicht irgendwo, wenn die Welt geht unter oder sowas, wenn sich herausstellt, dass entweder Pedro Pascal oder Keanu Reeves privat ein Arschloch ist?
Irgendwie das sind sehr gute Picks dafür, ja.
Ja.
Aber das ist immer...
Ja, das... Also ich bin da auch ganz dabei. Also ich finde, Pedro Pascal wirkt wie so ein Sonnenschein. Mhm. Ich bin jetzt mal gespannt, wie jetzt so dieses Jahr für ihn wird mit Fantastic Four. Aber ja, ich finde es ein bisschen... Ich weiß, es ist so... Wer bin ich jetzt, dass ich das sage? Ich habe das Gefühl, ich bin Pedro Pascals Managerin. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass er sich so für so Superheldenfilme Und jetzt Gladiator 2, also ich habe das Gefühl, er macht so riesige Blockbuster, anstatt so diese Timothy Chalamet Weg zu gehen und Arthouse-Sachen zu machen. Aber vielleicht ist er wie Robert Downey Jr. und haut dann so einen Oppenheimer raus und wird dann irgendwie nochmal in so 10 Jahren Oscar nominiert. Who knows?
Ja.
Kann sein.
Ich krieg halt keinen. Kriegst du einen gelenken Übergang hin zu der?
Zu der Frage?
Ja.
Ja.
Wegen Filme.
Wenn du schon sagst, du bist die inoffizielle Managerin von Pedro Pascal, würdest du denn Pedro Pascal in einem Film, den du nach deinen eigenen Vorstellungen, egal welche, du hast alle Mittel der Welt, würdest du Pedro Pascal drin casten? Und auch wenn Pedro Pascal nicht kann, wie würde dieser Film aussehen? Also die Frage ist immer, wie würdest du einen Film machen, wenn du alle Mittel hättest, egal auch von Zeit und Raum, also du kannst auch Leute aus der Vergangenheit wiederbeleben lassen, Any Given Age und so, und dann einen Film machen. Hast du da irgendwie ein Herzensprojekt oder irgendwie auch eine ganz, ganz wilde Fantasie, die du gerne mal als Film sehen wollen würdest, die du selber machen kannst?
Ach, das ist so eine gute Frage. Oh mein Gott, aber da müsste ich wahrscheinlich jetzt erstmal auf Anhieb überlegen.
Können wir auch nachreichen.
Kann ich auch nachreichen, okay. Aber jetzt so on top of my mind, also ich liebe ja so auch, also ich bin ja so Robert Eggers Fan, habt ihr vielleicht auch dann gemerkt beim Nosferatu-Video, und ich liebe halt auch so historische Stoffe oder auch mythologische Stoffe, und ich finde, also erstens muss es endlich mal einen guten Werberfilm geben. Robert Eggers macht ja jetzt einen Werberfilm, Halleluja, the Lord has spoken. ich hoffe, er wird richtig geil. Ich würde aber jetzt ungern Pedro Pascal, glaube ich, in der Rolle casten, da sehe ich ihn nicht so. Ich glaube, ich fände auch mal cool, wenn es nochmal so einen guten auch so, also mit The Witch hat ja Robert Eggers schon einen guten Hexenfilm gemacht, aber ich glaube, ich fände es auch cool, wenn man das nochmal vielleicht feministischer trimmt oder sowas. Ich habe jetzt so ein Buch gelesen, The Last Witch of Scotland, und da geht es dann auch um so eine Frau, die dann auch eben wegen, also als Hexe beschuldigt wird und dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird und so. Und da sehe ich irgendwie einen coolen feministischen A24-Film, der auch genauso goth und spooky ist. Ich weiß nicht, irgendwie sowas.
Ja, richtig gute Antwort auf jeden Fall.
Das ist bei euch, ihr habt dieses schon 1000 Mal beantwortet wahrscheinlich. Ne?
Aber obwohl, weiß ich gar nicht.
Wir hatten mal drüber gesprochen, aber es ist auch schon ein bisschen her, also es ändert sich ja natürlich.
Ich glaube damals, so vor 4 Jahren oder so, bin ich immer noch über die, oh Gott, das darf man ja heute gar nicht mehr sagen, das geht ja gar nicht mehr. Ich habe früher mal voll die Idee gehabt über so einen Science-Fiction-Film, der im Dritten Weltkrieg spielt und halt so ein weichgespültes Musical ist und auch so ein bisschen so mit
Kriegssongs.
So philanthropisch auch ist, auf eine Art und Weise. Also das ist halt, und am Ende schließen sich alle Soldaten zusammen und kämpfen dann gegen die da oben und so. Ich hatte auch schon eine Playlist mal gemacht für Songs, die da reinkommen können.
Da weißt du, da warst du 15, als die Idee, glaube ich, gekommen.
Aber ich würde den Film auf jeden Fall nicht machen. Auf gar keinen Fall, aber das war früher meine Antwort.
Ich glaube, bei mir war es einfach lange Zeit das Billy Joel Biopic. Mittlerweile weiß ich auch, dass viele Leute genervt sind von Biopics. Deswegen glaube ich, wenn, dann müsste es ein bisschen dauern. Oder ich habe nämlich tatsächlich 2 Biografien von ihm gelesen. Einmal eine, die nicht von ihm selber geschrieben wurden, aber einmal eine normale über sein Leben und eine andere über das Leben auch noch seiner Vorfahren, weil er halt, sein Großvater hatte in Nürnberg auch eine Textilfabrik und wurde dann im Zuge des Dritten Reiches auch hier wurde beschlagnahmt, er musste fliehen und so. Das ist eigentlich schon eine sehr krasse Geschichte, weil sich das auch auf den Vater von Billy Joel ausgewirkt hat und so weiter. Also das wäre spannend, aber das müsste man dann halt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, die Zeit ist momentan nicht da für gute Biopics. und es gibt jetzt eine HBO-Serie, die jetzt bald kommt, beziehungsweise eine Doku. Aber ich möchte eigentlich mal ich habe mir mal eine Fantasy-Geschichte ausgedacht, die so, das sollen Analogien werden zwischen Sozialdemokratie und stalinistischer Sozialismus versus utopischer Sozialismus. Und da habe ich auch, also eigentlich die Story schon in meinem Kopf fertig, aber ich komme nie dazu, das zu schreiben. Und ich glaube, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das besser als Animation so. Ich stelle es mir so als Ghibli-Film vor, so als das Herr Yao mir gesagt, ja, ich mache das für dich. weil auch sehr viel.
Ich kannst ja jetzt auch das neue Update benutzen von OpenAI.
Ja, stimmt. Und dann Hayao Miyazaki schicken.
Genau.
Ja.
Super.
Ja, also das ist so mein Ding. Ich möchte eigentlich so eine Fantasy-Geschichte erzählen, die irgendwie aber auch noch diesen eigentlich unterschwellig eine politische Auseinandersetzung präsentiert.
Ja, mega cool. Das ist genau mein Genre. Finde ich sehr cool.
Nice.
Ich wollte gerade noch fragen, hast du zufällig die Fear Street-Filme gesehen, die Netflix-Filme?
Nee, habe ich leider nicht.
Ich habe die letztens erst geguckt und da ist, es ist, glaube ich, eine ganz furchtbare Empfehlung zu dem, was du gerade gesagt hast. Aber es ist halt auch eine Hexengeschichte, die auch so einen feministischen, auch queer-feministischen Ansatz hat. Und den fand ich echt richtig gut. Also die alle drei. Es ist halt auch einfach ein klassisches Splatter eigentlich, mehr oder weniger. Aber, also ich fand die gut. Gab auch Leute, die nicht gut fanden. Aber Gillian Jacobs gespielt mit.
Heißt sich Gillian? Oder?
Gillian, keine Ahnung. Die Britta aus Community spielt da mit. Und Sadie Sink ist dabei. Cool. Und Maya Hawke auch. So ganz kurz. Also Maya Hawke macht den Drew Barrymore-Move eigentlich, um so viel mal zu spoilern.
Achso, alles klar. Aber cool, danke für die Empfehlung. Ja. Check ich mal aus.
Für die Leute, die nicht wissen, was der Drew Barrymore-Move ist. Also was?
Weißt du, was das ist?
Nein.
Okay. Sena, wusstest du jetzt, was ich damit gemeint habe?
Ja, du meinst doch aus Scream, oder nicht?
Genau, weil Scream wurde damals ganz groß mit Drew Barrymore beworben, eine der größten Filmstars Ende der 90er. Und
dann stirbt sie auch am Anfang, oder?
Und sie stirbt direkt in der ersten Szene. Okay. So. Und etwas Ähnliches könnte mit Maya Hawke passiert sein im ersten Fear Street-Film. Genau.
Du hast es absichtlich vage gehalten.
Genau.
Es erinnert mich so ein bisschen an, es gab mal so einen Film mit Rupert Grint, als er selber noch klein war und bei Harry Potter mitgespielt hat. Und da haben sie irgendwie sein Bild aus Harry Potter auf dem Poster einfach ganz fett drauf gemacht, obwohl er im Film irgendwie ganz lockiges Haar hatte und eine Brille und so. Daran erinnert mich das irgendwie gerade.
So wie mit Zendaya im ersten Dune. Sie ist einfach nur so 3 Shots drin, aber mit auf dem Poster.
Ja, genau. Ähnlich, also im zweiten Dune haben sie es nicht genauso gemacht, aber es gab schon auch ein Casting-Announcement von Anya Taylor-Joy. Also es war auch schon ein Werbefaktor, wo sie dann wirklich nur einen Shot hatte.
Ja, das stimmt.
Im zweiten Teil.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe auch während des ganzen Films so gewartet, wann kommt sie denn jetzt? Wann kommt sie denn jetzt? Aber ja.
Ich habe das vollkommen vergessen gehabt und auf einmal war ich so, die spielt auch mit. Ah ja, stimmt. Stimmt, da war ja was.
Das ist auch crazy, ihre Rolle, ne? Aber für alle, die jetzt Dune 2 nicht gesehen haben, werden wir nicht spoilern.
Nee. Ja, aber das ist eine Sache, die ich, weil wir vorhin bei David Lynch Dune waren, ich fand diese Komponente in David Lynch Dune und auch dann im Buch, das ist ja, glaube ich, dem Buch getreuer, als wie Denis Villeneuve das gemacht hat, fand ich gelungener als jetzt, wie es in Denis Villeneuves Film ist. Also Anya Taylor-Joys Rolle.
Ja, das finde ich auch, da ist so viel ausgelassen worden, was, glaube ich, spannender gewesen wäre. Und so hatte ich das auch das Gefühl, es war so ein bisschen so ein Platzhalter-Ding, jetzt sie dann auch noch dahin zu stellen, irgendwie als, also zu besetzen. Und ich weiß nicht, aber wer weiß, was dann jetzt in Dune Messiah noch gemacht wird. Bleibt abzuwarten.
Ja, dadurch, dass sie halt so, Anführungszeichen, schon älter ist, frage ich mich halt auch, okay, wie wollen die das dann umsetzen? Es gab, also ich muss sagen, ich mag die neuen Dune-Filme von Denis Villeneuve, aber ich verstehe auch, dass sie halt in vielerlei Hinsicht Sachen implizieren können, die irgendwie sehr problematisch sind, weil ich habe sehr viele Leute gesehen, die sich dann auf diesen Hype-Train raufgeschmissen haben, gesagt haben, ja, der Film sagt ja, ist ja quasi pro-life, weil das Baby schon sprechen kann und das schon quasi ein also im Bauch schon reden kann, das Leben existiert schon und ich war so, oh Gott, scheiße. Ich unterstelle Denis Villeneuve einfach jetzt mal keine böse Absicht. Also weil ich finde, der hat hat die Grundidee von Frank Herbert eigentlich ziemlich gut umgesetzt. Deswegen,
Ja, ich finde auch, dass Denis Villeneuve ja eher auch in die Progressivität dann hingeht, also mit dem Ausbau auch von Chani, also so Deas Rolle. Ich finde, hat er ja viel, viel mehr rausgemacht, als sie eigentlich ist. Also in dem Buch ist sie ja nur so eine Hausfrau für Paul. Und ich finde auch, also ich glaube auch, da sind so sehr viele Missinterpretationen von dem Dune-Epos im Umlauf im Internet, weil es ja auch immer sehr viel dann darum geht, dass Paul irgendwie der Held ist, obwohl es ja eigentlich darum geht, es zu entkräften. Ja. Also irgendwie ist es dann da oft ja auch an dem Sinn von Frank Herberts Geschichte vorbei.
Ja.
Aber ja, so ist es.
Ich muss leider einen Blick auf die Uhr werfen. Wir müssen rüber in die Film-News.
Die Film-News. Doomsday naht. Am 26. März streamte der YouTube-Kanal von Marvel Entertainment über 5,5 Stunden das Cast-Announcement vom kommenden Avengers Doomsday. Im Stream wurde alle 13 Minuten ein neuer Name kommentarlos aufgedeckt, um schließlich mit Robert Downey Jr. zu enden. In dem 2026 startenden Film, welcher jetzt in Produktion ist, wirkt unter anderem der gesamte Cast von den kommenden Thunderbolts und Fantastic Four mit. Eine besondere Überraschung war die volle Besetzung der Original-X-Men-Filme mit unter anderem Sir Patrick Stewart und Sir Ian McKellen. Schneewittchen und der Megaflop. Das neue Disney Live-Action-Remake Schneewittchen und die Sieben Zwerge mit Rachel Zegler und Gal Gadot läuft seit dem 20. März weltweit im Kino und fährt massive Verluste ein. Statt sich damit zu beschäftigen, dass man vielleicht einen schlechten Film gemacht hat, redet das Marketing-Team über ihren Star Rachel Zegler, welche sich in sozialen Medien unter anderem pro-Palästina und anti-Trump geäußert hat. Nach einem Free Palestine-Post im August 2024 soll Disney-Produzent Mark Platt extra nach New York geflogen sein, um sie persönlich zu bitten, den Post zu löschen. Sie beugte sich nie. Um den Film ranken sich auch vorher schon einige Kontroversen, unter anderem die Besetzung der Zwerge oder auch die Besetzung der latinastämmigen Schauspielerin in der Hauptrolle. Oscar-Preisträger angegriffen und entführt. Am 25. März wurde der palästinensische Regisseur Hamdan Balal im Westjordanland von israelischen Siedlern angegriffen und verletzt und anschließend vom israelischen Militär festgenommen. Sein Film No Other Land, der die Vertreibung und die Gewalt gegen Palästinenserinnen und Palästinenser aus Dörfern im Westjordanland thematisiert, gewann dieses Jahr den Oscar als bester Dokumentarfilm sowie letztes Jahr auf der Berlinale den Dokumentarfilmpreis. Hamdan Balal wurde nach einigen Stunden in gewaltsamer Gefangenschaft wieder zu seiner Familie freigelassen. Sein israelischer Co-Regisseur Yuval Abraham berichtete auf Twitter und äußerte sich kritisch über die Stille Hollywoods zu dem Fall.
Ja, ich glaube, wir sollten am besten mit der letzten News, wenn dann starten, wo wir die besprechen wollen, weil das sonst den Rest überschattet irgendwie. Ich finde es auch sehr krass, dass auch in Medienberichten jetzt gerade durch diesen Vorfall, das ZDF und auch die Tagesschau haben tatsächlich jetzt angefangen, darüber kritisch zu berichten. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass es tatsächlich in dem Ausmaß passiert ist. Und das ist halt sautraurig, dass es nur funktioniert, wenn diese Person einen Oscar bekommen hat. Hm. Und diese Anfeindungen zumindest, die davor passiert sind, die gab es auch schon. Und deswegen ja. Ist es halt ein echtes Armutszeugnis für die deutsche, oder generell für die Medienlandschaft, dass es halt erst dann passiert, wenn die Person offiziell anerkannt ist. Und ja, das ist absolut verwerflich.
Ich finde halt gerade, also weil es diesem Oscar-Preisträger passiert ist, ist es deswegen jetzt Thema bei uns, weil wir ein Filmpodcast sind. Kein politischer Podcast sozusagen. Aber das habe ich nämlich auch viel gelesen. Das passiert jeden Tag.
Ja, ja.
Solche Sachen. So, genau. Das ist, ja, keine Ahnung. Es gab mittlerweile eine Liste von M-Pass-Membern, weiß ich gar nicht, was das ist, aber auf jeden Fall eine Liste von Hollywood-Stars, die sich in einem offenen Brief auch die Academy kritisieren für den Lack of Public Support. Unter anderem sind dabei Mark Ruffalo, der sich sehr häufig sehr öffentlich pro Palästina äußert, Olivia Colman, Joaquin Phoenix, Riz Ahmed, Penelope Cruz, Emma Thompson, Natasha Lyonne, Javier Bardem, Sandra Hüller ist auch dabei und viele weitere noch. Genau, aber das finde ich, das ist auch ein sehr, sehr prominentes Beispiel jetzt für, wie diese ganze Sache, dieser ganze Krieg quasi in den Medien stattfindet.
Habt ihr No Other Land gesehen?
Noch nicht.
Leider nicht. Also der war hier in Frankfurt, gab es auch beim Filmforum Höchst hier in der Nähe, wurde da gezeigt und der war immer ausverkauft. Also das ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie es in Köln ist, gab es da auch Sonderveranstaltungen, Sonderscreenings?
Ja, bei uns in Köln, glaube ich, läuft der ganz normal im Programmkinos, also jetzt eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch der Fall ist, aber ich habe den in einer normalen Vorstellung tatsächlich gesehen, weil ich den auch in der Presseverführung verpasst hatte. Aber ich finde, das, was du eben meintest, dass das ja auch die ganze Zeit eigentlich schon vorgekommen ist, das wird in der Doku auch nochmal klar, weil da geht es ja auch vor allem um die Gewalt an PalästinenserInnen im Westjordanland, die dann zum Beispiel auch von so extremistischen SiedlerInnen angegriffen werden. Und das ist dann auch schon krass, weil man sich, glaube ich, nach dem Schauen der Doku auch schon denkt, dass bestimmt die Angriffe und auch die Aggressivität gegenüber den Filmemachern zugenommen hat, bestimmt, seitdem die dann auch nochmal mehr Publicity bekommen haben.
Ja, das stimmt.
Wollte ich später erst sagen, aber sage ich am besten jetzt nochmal, dass die Pupille, das ist unser Studentenkino hier, was direkt um die Ecke von unserem Studio ist, hat angekündigt, dass es im kommenden Sommersemester wird No Other Land im Programm sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da extrem voll wird. Ja. Also behaltet da die Augen offen, es gibt noch keinen festen Termin, aber genau, das wird wohl auch passieren.
Genau, für Berlinale war es ja auch nochmal ein Ding, auch als da der palästinensische Film Yalla Parkour gezeigt wurde. Also da haben wir auch, auch auf Letterboxd dazu was geschrieben. Will ich nicht alles nochmal hervorheben, aber
@filmfritz
es zieht sich halt durch. Das Thema ist in der Hinsicht, es wird immer wieder neu aufgegriffen und vor allem im deutschsprachigen Raum ist es deswegen sehr schwierig, darüber offen zu reden.
Und ich finde, man sieht ja auch der israelische Filmemacher von den beiden, das ist ja eben ein Duo aus einem israelischen Filmemacher, einem palästinensischen Filmemacher, die diesen Film gemacht haben. Und Yuval Abraham ist eben auf Twitter und berichtet davon, was da Schreckliches mit seinem Kollegen passiert, die beide den gleichen Job gemacht haben. Einer von ihnen ist Israeli, der andere ist Palästinenser. Und das ist auch eine Sache, die auf der Berlinale letztes Jahr ganz, ganz schlimm war, dass es behauptet wurde, dass da antisemitische Dinge auf der Bühne gesagt wurden von den beiden. Wobei eben Yuval Abraham oder Hanan Balal, weiß ich gerade gar nicht, einer von den beiden halt eben genau das auch angemerkt hat. Ich bin Israeli, er ist Palästinenser und trotzdem führt so ein ganz, ganz anderes Leben als ich.
Ja.
Genau, und ich finde, die machen eine richtig wichtige Arbeit. Die Oscar-Rede war eigentlich eine sehr ähnliche wie die Berlinale-Rede letztes Jahr, nur nochmal schärfer und ausführlicher. Und was die beiden dazu zu sagen haben, finde ich sehr wichtig und ich freue mich sehr darauf, den Film zu sehen. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Dokumentarfilme der letzten Jahre.
Das stimmt.
Ja, ich kann den Film auch sehr empfehlen. Also Basil Adra, so heißt der andere ja, also Yuval Abraham und Basil haben das ja so zusammen gemacht und die beiden treten auch als Akteure im Dokumentarfilm sehr viel auf und es geht ja auch um die Freundschaft der beiden und auch, dass sie ja sehr ähnlich sind vom Alter her zum Beispiel, aber so ganz, ganz unterschiedliche Leben führen, weil Basil ja gar nicht seinen Heimatort verlassen kann, weil er da ja eigentlich auch festgehalten wird von der israelischen Regierung. Genau, ja.
Ja.
Deswegen auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir.
Ja, da finde ich, da kann man auch nochmal so diesen Sprung wagen zu der anderen News über Rachel Zegler, was ich auch total krass finde. Und ich muss da auch nochmal ein bisschen zurückrudern zu dem, was in dem Beitrag gesagt wurde. Es war halt sehr kurz gefasst, gerade auch die Behauptung, dass es eine Kontroverse sei, dass Rachel Zegler als Schneewittchen gecastet wurde. Es ist also, finde ich, wenn man sane thinking ist, ist es keine Kontroverse, eine latinastämmige Schauspielerin als Schneewittchen zu casten. Nur war das eben so ein Ding, wo eben sehr konservative oder der rechte Rand und so eben stark was dagegen hat. Die sagen, oh ja, schneeweiße Haut und sowas. Und das ist doch eigentlich das Wichtige, genauso wie, es sind die gleichen Stimmen gewesen wie bei Ariel, die sich drüber bei Hailey Bailey beschwert haben. Genau, und jetzt aber eben dieser Aktivismus von Rachel Zegler, einfach also dieser Social-Media-Aktivismus, dass der da gesagt hat, okay, und deswegen verlieren wir gerade extrem viel Geld, weil sie sich da kritisch zu äußert. Und ich weiß halt nicht, ob das stimmt, dazu kenne ich mich zu wenig mit PR und Marketing aus, aber ich glaube einfach, also dass Disney ja schon generell sehr viele Verluste eingefahren hat und Rachel Zegler da mit Sicherheit nicht der Grund für ist. Und es gibt auch einige Stimmen auf Twitter, die sagen, dass Gal Gadot der Grund dafür ist. Das ist auch zu kurz gedacht, natürlich. Aber das ist eigentlich hätte ich eher gedacht, dass es eine interessante PR ist für den Film, weil Rachel Zegler ja pro Palästina ist und Gal Gadot pro Israel ist.
Also ich finde das Video von Xenia auf CSB, da passen dazu. Hast du das auch gesehen?
Nee, das habe ich gar nicht gesehen. Hast du das in deiner Kritik erwähnt alles?
Ja, ich habe so ein bisschen drüber gesprochen, über die Kontroverse auf jeden Fall. Okay. Aber auch irgendwie ein bisschen über diese Vorwürfe, in Anführungszeichen, die ja Rachel Zegler gegenüber gemacht wurden. Aber ich finde auch, dass immer so die Debatte da so verschoben wird. Weil irgendwie, ich finde auch, man sollte eher darüber reden, dass ja Disney versucht, irgendwie mit diesen Live-Action-Remakes ja die Marke von so alten Filmen zu melken. Und ja auch irgendwie wirklich versucht, nur so Profit zu schlagen aus so altem Material und auf Krampf das versucht, irgendwie modern zu adaptieren. Und ich finde auch, das ist so echt schade und ja auch sehr, sehr verwerflich, wie dann immer die Frauen, die dann so die Besetzung einnehmen und irgendwie in Anführungszeichen dann auf Leute dann nicht auf die Rolle passen, was ich wirklich so lächerlich finde, weil das ist jetzt kein Faktor, der irgendwie in anderen Adaptionen schwer wiegt. Und dann finde ich, ne, also ihr stimmt mir da ja wahrscheinlich zu, wie du eben sagtest, sane thinking Leute würde ich so nicht mal kritisieren. Genau, und auch all das, was sie sagt, ist übrigens auch schon mal bei der Cinderella-Besetzung. 2015 kam ja die Live-Action-Remake raus. Diese Talking Points von Rachel Zegler, weswegen sie kritisiert wird, dass sie sagt, das ist einfach sehr altbacken, die Geschichte, und würde Frauen in Machtpositionen irgendwie nicht ernst nehmen und der Prinz Florian würde sie so stalken. Also das waren ja die Dinge, die sie gesagt hat in dem Interview-Schnipsel, was ja auch ein 20-minütiges Interview ist, wo dann dieser 5-Sekunden-Schnipsel rausgegriffen wird. Das ist die eine Sache, aber auf der anderen Seite sind das ja Sachen, die Disney auch seit Jahren sagt. Also es sind ja auch Sachen, die Produzenten sagen. Also so dieses Narrativ von wegen, wir wollen jetzt modern sein, wir wollen feministisch sein. Das war bei Aladdin schon so, das war bei Cinderella so. Und jetzt bei Rachel Zegler wird es ihr halt böse ausgelegt. Und da merkt man ja auch, dass zum Beispiel POC-Frauen im öffentlichen Raum einfach nochmal viel mehr angegriffen werden als jetzt andere Personen, glaube ich. Ja, aber das ist auch ein brisantes Thema. Ich finde, da muss man auch immer changieren. Aber ich will nur eine Sache noch sagen, weil also ich finde, dass ich habe eigentlich auch alles, was ich sagen wollte, schon in der Kritik gesagt. Deswegen könnt ihr euch die natürlich auch angucken.
Infocard ist jetzt eingeblendet.
Ja, Mann. Blend die Infocard ein. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch immer lustig, wie viele Leute plötzlich den Schneewittchen-Film von 1937 verteidigen und sagen, das ist mein Lieblingsfilm, ich gucke den dreimal pro Woche. Das will ich nur mal kurz so sagen, das ist wirklich faszinierend.
Du hast die beide letztens quasi nacheinander geguckt, ne? Du hast erst den alten gelockt auf Letterboxd und danach dann den neuen. Ja, okay. Und du hast ihm, glaube ich, 3 Sterne gegeben, ne, dem alten? Also der ist auch...
Ja, genau. Ja, das ist irgendwie, ja, sag du gerne.
Der ist eher okay, oder? Also ich weiß gar nicht, ob ich den jemals ganz gesehen habe, deswegen.
Habt ihr die gesehen? Also
als Kind vielleicht irgendwie mal, aber ich weiß es auch nicht genau.
Ja, also mir ist da aufgefallen, ich hatte den als Kind auch das letzte Mal gesehen und das war auch, das sage ich auch in der Kritik, nie mein favorite Disney-Film, weil er schon einfach auch wirkt, als wäre er 1937 entstanden, und ich glaube, da muss man auch ein bisschen das Hintergrundwissen haben, wie dieser Film damals auch gemarketet wurde, weil das war der erste abendfüllende Animationsfilm für Disney, wo sie auch wirklich mit so einem Rotoskopieverfahren Sachen animiert haben, was auch erstmal für sich stehen sollte, als auch Errungenschaft von Animationskunst und weniger wegen der Geschichte. Und ich finde, das merkt man halt. Das ist eine sehr, sehr simple Märchengeschichte, die adaptiert ist von den Gebrüdern Grimm, die dann versucht wurde zu strecken auf so eine Spielfilmlänge. Und da sind dann teilweise Szenen, die, also so die Zwerge gehen das Haus rein von Schneewittchen und das ist eine 10-Minuten-Szene, wo sie halt irgendwie stolpern. Und das ist eben der Inhalt dieses Films. Und eigentlich passiert nur die Grundstory von Schneewittchen, wird verbannt, sie geht zu den Zwergen, sie putzt ihr Haus, sie beißt den Apfel, sie stirbt, wird gerettet. Also das ist so, das sind die Sachen, die da passieren. Und ich glaube, das ist eben, habe ich auch schon gesagt, entweder sehr gut für eine neue Adaption, weil man da sehr viel rein interpretieren kann und addieren kann. Aber es ist halt auch schwierig, so eine sehr, sehr simple Storyline in so einen Blockbuster zu verwandeln. Und ich finde, das merkt man halt auch bei Schneewittchen, dass das vorne und hinten nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, habt ihr den beide gesehen, den neuen?
Nee, habe ich auch nicht vor.
Ich fand das Kostümdesign und sowas hat mich auch irgendwie sehr abgeschreckt. Deswegen war ich so, ach, weiß nicht. Wenn es einen Grund gibt, einen Film zu sehen, auch wenn er richtig schlecht ist, dann wenigstens kann ich Spaß, ich möchte Spaß haben bei einem schlechten Film wenigstens. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich da Spaß haben werde. Oder?
Nee, hab ich auch nicht. Also wirklich erst auch, ich kann es nicht empfehlen. Macht's einfach nicht. Ich glaube, das sage ich mir auch schon seit 50 Live-Action-Verfilmungen von Disney, dass da wenig rauszuziehen ist. Und bei dem hier kommt noch dazu, dass er so grausam aussieht. Also die CGI-Zwerge sind wirklich unter aller Sau. Also es ist wirklich richtig schlimm. Und das ganze Kostümdesign wirkt so künstlich. Es ist so, ja, es ist einfach sehr, sehr schwierig, da Lob da zu lassen. Und es tut mir wirklich leid, weil ich für Rachel Zegler wirklich Sympathie hege und mir es sehr leid tut, wie sie da durch den Dreck gezogen wird. Aber der Film ist halt einfach schlecht. Und ich finde, darüber kann man reden und sollte auch urteilen über sowas, aber über alles andere nicht.
Ja, ich mag auch Rachel Zegler sehr gerne. Ich glaube, ich gucke mir mal vielleicht ein paar Musikvideos oder so an aus dem Film. Weil ich finde, sie ist auch eine tolle Sängerin, aber auch eine West Side Story gesehen.
Ja. Das sieht man auch wieder hier in dem Film. Ja. Also es sind auch ein paar neue Songs dabei, die ich auch wirklich ganz gut fand. Aber ja, ich fand halt den Ursprungsfilm, also für die Animationskunst finde ich den toll. Und da sind auch ein paar tolle Szenen dabei. Aber ich ne, der hat mich generell jetzt nicht so emotional bekommen. Ja, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
Ich habe auch viel zu wenig Rachel Zegler-Filme, glaube ich, gesehen, um da mir ein großes Bild zu machen.
Also sie hat noch, also ihre Karriere ist schon noch sehr kurz. Also sie hat noch nicht so viel gespielt. Ich glaube, West Side Story war halt so ihr erster großer Ding und dann hat sie Shazam Fury of the Gods noch gemacht.
Ich wollte gerade sagen, ich bin wirklich ein Fan von Shazam Fury of the Gods. Das tut mir leid, aber ich mag diesen Film.
Oh Gott, ich finde den ja so schlimm. Und dieser Drache, das ist auch nochmal so ein Beispiel von schlimmerem CGI. Aber ich wollte gerade sagen, sie hat bisher noch nicht so das Händchen bewiesen, weil sie rutscht immer wieder in so kontroverse Filme oder ne, so schlecht rezipierte Filme rein. Ich finde, ich mochte ja Ballads of Songbirds and Snakes, obwohl das jetzt auch kein grandioser Film war, aber da hat sie ja auch sehr toll gesungen zum Beispiel.
Da fand ich sie auch gut drin. Ah, und sie hat jetzt gerade noch in Y2K mitgespielt, so ein A24-Horror-Komödie irgendwie, um den Blackout von 99 auf 2000. Also es ist dann so, ja, ich weiß gar nicht, ob der einen deutschen Kinostart kriegt, aber da hat sie auch die Hauptrolle gespielt. Naja.
Habe ich schon gehört, dass er leider nicht so gut sein soll.
Ja, ja, das ist ja auch gerade 2,6 auf Letterboxd.
Oh no.
Apropos, dass er leider nicht so gut sein soll, Avengers, weiß nicht, was sagst du zu Marvel? Warst du da mal drin oder bist du noch drin?
Gar nicht? Also ich habe auch mal alle Marvel-Filme, die es gibt, geschaut, wie ihr jetzt gerade meintet eben. Also so, wenn man da mal Bock drauf hat, kann man das gerne machen. Ich bin jetzt nicht so eine Marvel-Verfechterin oder bin jetzt nicht mit den Comics aufgewachsen. Aber ich kann auch einigen Filmen was abgewinnen. Vor allem jetzt so in der ersten Phase. Ja, also so zum Beispiel Iron Man oder ich mochte eigentlich auch immer so den First Avengers-Film gerne. Aber aus so einer ganz Unterhaltsamkeitsbrille. Jetzt nicht, wenn man den analysiert, zum Beispiel auch aus so einer kulturindustriellen Perspektive, ist das ja das Nummer eins Beispiel für so Standardisierung in der Filmwelt.
Ja.
Ja.
Wie seht ihr das?
Also, wir waren so richtig invested, als Avengers Infinity War rauskam.
Das war so,
weil wir haben uns davor mal gesagt, oh, es muss ja so geil gewesen sein, als damals Star Wars rauskam, dass man dabei gewesen ist und sowas. Und das haben wir dann, glaube ich, so damit gefühlt, also quasi nachgeholt. Es war halt schon geil. Natürlich war es absoluter Trash. Also die Filme sind, wenn man sich die so filmisch anschaut, nicht...
Ja,
also vor allem,
nee, das sind schon gute wirklich, Filme dabei auch.
Ja, ich meine jetzt aber so diese grandiosen Spektakel. Die sind halt filmisch... Natürlich kannst soll man die nicht sehen, aber wenn man das als dieses Joyride sich anschaut, wie Martin Scorsese das so wie benannt hat oder sowas, ich fand's geil. Aber ich habe dann halt auch so wie die meisten, also ich war nie so großer, wenn eher DC-Fan, also war auch lange Zeit großer Fan von, mittlerweile finde ich den ein bisschen auch kritisch, von dem Comic The Dark Knight Returns. Und dann auch die Verfilmung, diese DC-Animationsfilme finde ich auch eigentlich immer noch ganz okay. Aber mich hat Marvel dann halt eher weniger, also eigentlich gar nicht mehr interessiert nach dem großen Knall. Und auch den dritten Spider-Man mochte ich auch nicht.
Ich finde aber auch, dass, ich finde das richtig gut, weil ich wurde letztens durch Twitter mal daran erinnert, dass Endgame jetzt 6 Jahre her ist. Dass dieser Trailer rauskam und mir ist aufgefallen, diese furchtbaren Filme, die nach Endgame kamen, machen mir den Rest nicht kaputt. Also ich finde das immer noch richtig geil, ich kann mich immer noch an diese tolle Erfahrung erinnern. Und ich glaube bei Doomsday sage ich wirklich, ich gucke, was die Kritiken sagen. Ich gucke auch, was mir Thunderbolt sagt dieses Jahr und ich gucke, was Fantastic Four mir sagt, weil die Leute, die ja angekündigt wurden für Doomsday, sind nur aus diesen beiden Filmen größtenteils. Da hast du auch Chris Hemsworth und zum Glück ist Simu Liu wieder mit dabei. Shang-Chi war einer der besten Filme, finde ich, aus der aktuellen Phase. Und ich habe mich ja schon gefreut über die Original X-Men. Ich habe mich vor allem auch über James Marsden gefreut, der wieder Cyclops spielen darf. Bei jedem Interview zu Sonic 3 wollte er die ganze Zeit über Cyclops reden, aber er hat die Rolle seit 20 Jahren nicht gespielt. Das finde ich irgendwie süß. Rebecca Romijn und die zwei anderen. Also Mystique ist wieder mit dabei, Beast ist wieder mit dabei und Nightcrawler ist auch wieder mit dabei. Und das finde ich, also aber überhaupt Patrick Stewart und Ian McKellen wieder in diesen Rollen, das ist total krass. Ich frage mich echt, wie viel Geld die kriegen. Ich frage mich auch echt, ob Patrick Stewart schon wieder stirbt. Der ist jetzt, glaube ich, ist schon dreimal gestorben in dieser Rolle.
Ich finde es auch krass, dass die nochmal ausgestaubt haben. Obwohl ja Ian McKellen für The Hobbit auch schon so arsch viel Geld bekommen hat. Also ich glaube, der macht das schon auch immer für die Asche, ohne ihm das jetzt so zu unterstellen. Aber Ja. Ich finde es so spannend, dass da dieser Mechanismus dann doch auch immer funktioniert, von wegen so, wir haben hier diese bekannten Gesichter, also es ist ja immer wie so ein bisschen so ein Bekanntheitsreel, also jeder Marvel-Film so, ah, kennt ihr den noch, Nostalgie, und dann hat man ja doch irgendwie immer Bock, und ich finde auch, ich mache mich da gar nicht von frei, also so, ich check das total, dass das funktioniert, aber es ist schon immer auch immer dasselbe, ne? Es ist immer so, ah, jetzt fahren wir nochmal die großen Namen auf. Robert Downey Jr. wird irgendwie als Dr. Doom gecastet, irgendwie das bekannteste Gesicht von Marvel können wir nicht tot lassen, können wir nicht sterben lassen. Er muss nochmal wiederkommen, es ist wirklich, die Formel, die nie alt wird.
Ja. Ich habe so ein Video gesehen von dem Kanal Men Carrying Things, glaube ich, heißt diese kurzen Clips, kennst du den?
Ich habe auch schon mal von gehört. Ja.
Und der hat auch so ein richtig geiles Video gemacht, irgendwie von wegen Marvel Right Now, das war 2023 oder sowas. Und die Pointe von dem Film, also es war immer so, wir machen jetzt nächste Film für das nächste große Ding, gefloppt, dann einmal Spider-Man, okay, und dann ist wieder alles gefloppt. Dann war so das letzte Ding, okay, sollen wir es machen? Das ist nämlich so ein Knopf, den er drücken kann, so ne, wie der nukleare Knopf. Und der Knopf ist einfach give $1 trillion to Robert Downey Jr. Und dann ist er wirklich einfach announced worden. Ich dachte mir so, what the fuck? Also, aber gut. Aber ich verstehe es. Und das Ding ist, ich finde auch bei den X-Men, also ich finde es ein bisschen schade, dass die ganzen X-Men auch zurückkommen, weil ich finde die X-Men-Filme eigentlich cool. Ich mag auch die neuen X-Men-Filme.
Ja, ich hätte mich lieber über die jüngeren gefreut. Ich hätte mich mehr über Michael Fassbender und James McAvoy gefreut. Das hätte ich irgendwie cooler gefunden.
Und ich frage mich auch so, okay, nach Doomsday kann ja auch nichts mehr Großes kommen. Was machst du denn danach noch?
Secret Wars.
Ja, ich meine von einem Cast-Announcement her.
Ach so.
Du kannst ja nicht noch größere.
Doch. Tom Holland wurde nicht angekündigt für Doomsday. Chris Evans ist nicht dabei, also wahrscheinlich auch sowieso nicht. Mark Ruffalo ist nicht dabei. Und irgendwer noch. Also da waren schon, also auf jeden Fall Spider-Man vor allem. Bitte?
Ja, Benedict Cumberbatch war auch so ein bisschen so eine Verwirrung, weil er erst gesagt hat, er ist irgendwie dabei, aber jetzt, er ist nicht dabei und jetzt ist er doch dabei. Also ich glaube, das ist ja auch noch so ein bisschen offen.
Ja, genau. Oder zum Beispiel Ryan Reynolds. Als Deadpool könnte sich doch auch wiederfinden. Also ich glaube, das wäre dann als bei Secret Wars eher. Oder eine Überraschung bei Doomsday. Aber ich habe keine Ahnung. Warten wir mal ab, was dieses Jahr so aussieht. Aber wir können ja auch mal abwarten, was im April so abgeht.
Super Überleitung.
Das war wirklich eine gute Überleitung, wenn ich sie nicht so gestellt formuliert hätte. Aber wir sind natürlich schon sehr weit in der Uhr. Und deswegen hören wir jetzt mal rein in die
Filmstarts im April. Eden. In der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg versuchen sich der Arzt und Philosoph Dr. Friedrich Ritter und seine Partnerin Dore Strauch auf den unbesiedelten Galapagos-Inseln ein isoliertes, neues Leben aufzubauen. Als dieses Vorhaben publik wird, tut ihnen das auch der Weltkriegsveteran Heinz Widmer nach, samt Familie. Ebenso betritt die selbsternannte Baronin Eloise Verbon de Wagner-Bosquet das Geschehen und möchte auf der Insel ein Luxushotel errichten. Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, versucht sie mit allen Mitteln Intrigen zu spannen, um die sonstigen Gäste so zu manipulieren, dass sie die Insel verlassen. Eden von Ron Howard mit Ana de Armas, Jude Law, Vanessa Kirby, Daniel Brühl und Sydney Sweeney startet am 3. April in den deutschen Kinos. Was Marielle weiß. Julia und Tobias scheinen auf dem Papier ein perfektes Paar zu sein. Es wird gut verdient, man hat ein Kind und wohnt in einem großen Vorstadthaus. Doch das empfindliche Gleichgewicht zwischen den beiden wird massiv gestört, als ihre Tochter Marielle plötzlich telepathische Fähigkeiten entwickelt. Diese geben ihr die Macht, alles zu sehen und zu hören, was ihre Eltern tun. Das Paar merkt bald, dass damit auch die Lügen, die sie sich gegenseitig erzählen, nicht mehr vor Marielle verborgen bleiben. Als ihre tiefsten Geheimnisse ans Licht kommen, lassen sich Julia und Tobias auf ein manipulatives Spiel ein, das zu immer unangenehmeren und absurden Situationen führt und das Problem und die Folgen immer weiter verschärft. Was Marielle weiß, von Frederik Hambalek mit Julia Jentsch, Felix Kramer, Laini Geiseler, Mehmet Ateşci und Moritz Treuenfels startet am 17. April in den deutschen Kinos. Oslo Stories Liebe. Marianne ist im Grunde eine sachlich und rational denkende Ärztin, die jedoch nur wenig mit klassischen Beziehungsmodellen anfangen kann. Ganz ähnlich geht es im Krankenpfleger Thor. Eines Abends treffen sich die beiden zufällig auf einer Fähre, wo sie rasch in ein tiefgründiges und überraschend offenes Gespräch eintauchen. Thor erzählt Marianne von seinen nächtlichen Fahrten mit der Fähre, die er bewusst für flüchtige Begegnungen mit Männern nutzt. Er schildert unter anderem seine Erlebnisse mit spontaner Intimität. Seine unkonventionelle Herangehensweise an Nähe und Beziehungen fasziniert Marianne. Sie beginnt sich zu fragen, ob auch sie sich eine derartige Form der Intimität vorstellen könnte. Eine, die frei von Erwartungen und Verpflichtungen sei. Dieser dritte Teil der losen Oslo-Trilogie, die von Sex, Träumen und nun Liebe handelt, von Dag Johan Heigerü mit Andrea Brian Hovig, Tayo Cidadella Jacobsen und Marte Engebrigsten, startet ebenfalls am 17. April in den deutschen Kinos. Weitere Filme, die im April starten, sind unter anderem die Berlinale Beiträge mit der Faust in die Welt schlagen und Ich will alles Hildegard Knef, sowie Blood and Sinners, ein Minecraft-Film und Until Dawn. Also die letzteren liefen nicht auf der Berlinale.
Gut, dass du es nochmal erwähnt hast, weil ich wollte gerade sagen, der Berlinale Beitrag, ein Minecraft-Film.
Special.
Puh. Der Oslo Stories Liebe, das ist nach dem Goldenen Bären-Ding, der dritte Teil dann?
Genau, ja.
Ah, okay, krass.
Ja, habe ich auch nicht gewusst, dass er jetzt schon startet, aber die sind laut Wikipedia alle 2024 gestartet.
Ah ja, okay, also, vielleicht wegen Festivalverschiebung und sowas.
Ja.
Genau, wir haben ja heute mal einen Filmjournalismus-Promi zu Gast, die ja auch, auch mal die ein oder andere Pressevorführung sieht und du hast Eden schon gesehen. Dann sag mal, was du von Eden gehalten hast.
Hier ganz exklusiv.
Ja,
Eden ist mal wieder ein Film von Ron Howard, der wirklich okay ist. Also ist spannend erzählt. Sydney Sweeney ist ganz großartig in der Rolle. Und ja, ich finde auch, dass diese Atmosphäre auf dieser Insel und diese Anfangsbedrohlichkeit, die da mitschwingt, auch vor allem in der ersten Hälfte gut rüberkommt, dass dann aber leider ab der zweiten Hälfte der Film an Spannung verliert und auch die Figuren nicht mehr so agieren, wie man denkt, dass authentisches Verhalten stattfindet, sondern es ist eher so ein bisschen hollywoodisiert. Also das wäre so ein bisschen mein Fazit. Dass gerade dort dann die Figur von Ana de Armas zu einer Karikatur verkommt. Das fand ich sehr schade. Trotzdem würde ich aber sagen, dass er sehenswert ist, wenn man sich auch für die Hintergrundgeschichte interessiert. Also ich finde, der Film animiert einen sehr, so danach auf Wikipedia zu gehen und zu checken, was damals wirklich passiert ist. Genau, ich finde aber, dass der dem Film gut getan hätte, noch mehr Atmosphäre zu erschaffen, weil du einfach aus der Kulisse richtig viel rausholen kannst. Und ich finde, da waren ein, zwei Shots dabei, wie zum Beispiel so dieses darwinistische Eat or Be Eaten dargestellt wird durch so Tiere, die sich gegenseitig zerfleischen und angreifen. Und ein bisschen mehr davon und ein bisschen weniger von so Techie-Schauspiel von Ana de Armas, wie sie irgendwelche Phrasen so daher sagt, das wäre besser gewesen.
Ja, ich finde, das wirkt auch so ein bisschen wie eine Ron-Howard-Krankheit, oder? Dieses irgendwie Fehlen vom Fokus auf die Atmosphäre und so, dass es halt nicht alles nicht so super dicht ist. Ich finde auch, ich hatte, bevor ich den Trailer gesehen habe, habe ich gar nicht von dem Film gehört, hatte den dann im Kino irgendwann mal gesehen. Und ich finde, von dem, was ich vom Trailer gesehen habe, passt es sehr gut zu dem, was du jetzt als Fazit zu dem Film hattest. Ich habe so drauf gehofft, dass du sagst, dass der okay ist, weil ich liebe diesen Running Gag bei Cinema Strikes Back, für die uns jetzt zuhören, aber aus irgendeinem Grund CSB noch nicht kennen. Werden jedes Jahr die Ronnies verliehen für den okaysten Film und war dieses Jahr auch wieder eine großartige Preisverleihung, weil Ron Howard eben immer okaye Filme macht. Und irgendwie passt es sehr gut, dass es auch wieder so ein okayer Film ist, eben.
Würde ich zustimmen.
Ich werde mir den wahrscheinlich auch nicht anschauen, weil ich irgendwie die Prämisse irgendwie ganz, ganz wirr fand. Deswegen, aber wenn du sagst, mal trotzdem, es lohnt sich, wenn er okay ist, mal sehen.
Ich finde also so Jude Law ist wirklich krass in der Rolle, weil er spielt ja diesen so möchte gern Philosophen, diesen Arzt, Dr. Ritter, und der hat sich ja auch so sein Gebiss entnehmen lassen, bevor er dann auf diese Insel gefahren ist und hat dann so ein Fake-Gebiss und so. Und ich finde, das ist so eine, das wirkt so sehr, also er hat so eine sehr körperliche Rolle und ich finde, das war schon beeindruckend. Ja, aber außerhalb dessen, wenn du dich jetzt nicht so für die Grundgeschichte interessierst, dann weiß ich nicht, ob das unbedingt ein Film ist. Wie gesagt, er ist doch auch leider vergessenswerter und wenn man sich dann anguckt, was da dann auch in Wahrheit wirklich passiert ist, hätte man da mit dem Mystery-Element der Grundgeschichte viel mehr machen können. Also ich finde, das denke ich mir voll oft, wie du meintest bei Ron Howard-Filmen, das Potenzial wäre da gewesen, da wirklich was Cooles draus zu machen. Und jetzt ist es ein okayer Film, aber doch eher mehr so Mittwochabend Fernsehprogramm und jetzt nicht unbedingt, ja. Der Home-Hitter.
Der Sat.1-Film-Film.
Ja, also,
ja. Ja, okay.
Ja,
danke für den Einblick auf jeden Fall.
Genau. Wir hatten im Vorfeld dir auch schon mal, was Marielle Weiß geschickt, dass wir den besprechen wollten. Den hast du noch nicht gesehen. Also
haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, ja. In der Berlinale-Ausgabe, einer unserer Highlights gewesen. Es ist eine richtig, richtig tolle, sehr gagdichte deutsche Komödie. Und das, finde ich, hat man sehr, sehr selten. Das rechte ich dem hoch an. Ich finde, also er hebt, für mich hebt er die Komödie irgendwie hervor. Er hat natürlich auch irgendwie auch tiefere Themen, so Voyeurismus und diese ganzen Sachen, die man da gerne rausholen kann. Aber ich finde, er profitiert einfach sehr stark davon, in einem vollen Kinosaal zu lachen. Das finde ich, das kann man dann auch mal völlig unbedenkt machen.
Ja. Genau, also ich glaube, auf dem Papier hätte ich mir erst gedacht, so wenn ich die Filmbeschreibung lese, okay, das ist ein klassischer Boomer-Film, so den meine Elterngeneration gut fände, aber ich hatte auch so einen Spaß bei dem Film, weil da halt tatsächlich alle Figuren bekommen ihr Fett weg und das ist so, so gut gemacht, weil du den halt, du kannst Spaß haben bei dem Film, aber er sagt auch so viel aus nebenbei, also deswegen übernimmt sich auch nicht und so. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr solider Film und der war ja auch zu Recht in einem Wettbewerbsauswahl bei der Berlinale dann.
Mhm. Ja, der steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Watchlist. Also ja, ich finde auch, das ist mal so ein Film, so ein kleinerer, den man sich gut an einem Abend zu Gemüte führen kann.
Ja.
Ich glaube, ist das nicht sogar auch ein kleines Fernsehspiel?
Boah, das kann sein,
ich glaube, irgendwann, also vom ZDF auf jeden Fall co-produziert, das ist passiert auf jeden Fall, genau. Ja.
Und dann haben wir noch, genau, Oslo Stories Liebe. Ich glaube, im Originaltitel heißt er sonst auch einfach nur Liebe, aber halt auf Norwegisch. Und hast du die anderen Filme von der Oslo-Trilogie gesehen?
Ja, ich habe den ersten geguckt. Der meintest du gerade, der lief auch letztes Jahr, ne? Ich glaube, den habe ich mitgenommen, aber ich check's gerade nochmal.
Ja, das war. Den ersten nicht, Sex war das, glaube ich, ne? Der erste, der lief letztes Jahr im Panorama-Programm, glaube ich.
Stimmt.
Habe ich mitgenommen, habe ich mitbekommen, aber nicht mitgenommen. Also, das habe ich nicht gesehen.
Same.
Aber ich fand Drommer, der eben dieses Jahr auch auf der Berlinale lief und den Goldenen Bären gewonnen hat, den fand ich großartig.
Ja, den fand ich auch gut.
Achso, aber meint ihr Sehnsucht? Ich glaube, so hieß der erste, oder?
Ach so, echt?
Ja. Träume, Sehnsucht und Liebe. Genau. Und ich habe Sehnsucht habe ich gesehen. Ja.
Ah ja.
Ja doch, dann hieß er Träume. Ja, der andere hieß, der zweite hieß doch Sex Love, oder?
Ach, ich weiß es nicht, aber.
Also im Beititel oder so.
Wir hatten noch sein, aber ich meine, da kommen wir auch mal durcheinander, das sind ja alles so.
Ja, ja.
Ja.
Wir waren auf der Berlinale, wir waren halt auf der gesamten, bei allen Tagen bei der Berlinale dabei und deswegen war irgendwann so durch, dass wir den Film auch manchmal mal einfach einen neuen Titel gegeben haben und ich glaube, den habe ich dann einfach irgendwann nur noch Dr. Sex Love genannt. So. Deswegen, ich komme da wirklich manchmal durcheinander.
Ja, haben sie auch viel Sex vor.
Ja, ja.
Techig.
Genau, der hat den deutschen Titel aus der Story Sehnsucht, ja.
Ah, okay.
Genau. Der erste.
Ja. Genau. Aber den Drama kann man, wie gesagt, auch empfehlen. Oder was wolltest du sagen?
Ach so, ja. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also den dritten habt ihr jetzt auch gesehen und
den zweiten. Könnt
ihr empfehlen.
Den
zweiten. Genau. Den zweiten. Ach so, ja. Okay.
Der jetzt startet, den kennen wir noch nicht.
Genau, ja.
Genau. Aber interessant.
Ja. Ja. Sehenswert.
Ja. Minecraft. Irgendwer, weiß ich nicht.
Ach, ich weiß nicht.
Ich kann da leider nichts sagen. Ich habe den nicht geguckt.
Nee, ich auch nicht.
Also, ich fand die Trailer, manchmal habe ich mir die Trailer angeschaut und war so, das könnte schon Spaß machen, einfach weil Jack Black so Bock hat, einfach, dass man so, dass die Energie so überschwappt. Gleichzeitig sieht er halt auch wirklich so scheiße aus. Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich mir das geben möchte. Aber wenn dann auch nicht alleine. Ich würde nicht immer alleine in den Minecraft-Film, glaube ich,
gehen. Und auch nicht nüchtern. Also ich glaube, das wären so die beiden Sachen. Das,
Ja. Mir auch so.
Ich glaube, also
vielleicht
ich war
einfach so vorher.
Ja, sorry. Ich war so voll das Minecraft-Kid und so das 15-Jährige, ich hätte das, glaube ich, richtig gefeiert, auch mit den Trailern, die jetzt rausgekommen sind und so. Leider, aber ja, mal gucken.
Ja,
ja, ich glaube auch, das wird ein große Blamage, tatsächlich.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen so eine Produktion wie bei The Studio mit dem Kool-Aid-Movie.
Genau, stimmt, ja.
Ja, die Erik mir auch schon erzählt mit Kool-Aid. Ich habe die Serie leider noch nicht gesehen, aber ich fand den Witz auch gut.
Das ist super, super fun.
Ja.
Hittet, glaube ich, auch noch mehr in den USA. Nicht. Wo das ein Ding ist.
Ach so.
Ja,
ja. Sorry, ich unterbreche.
Nee, alles gut, das ist nicht deine Schuld.
Warfare startet ja auch noch am 17. April. dieser neue Film von A24 und der ist ja, der Regisseur ist ja Alex Garland, der ja mit Civil War jetzt auch ein sehr, würde ich sagen, auch einer meiner Top-Filme letztes Jahr war. Und ich war sehr gespannt, was er aus dem Material macht, weil das ist ja produziert von A24. Und da gab es auch im Vorfeld ein bisschen Kritik, weil es ist erstmal auf den ersten Blick ein Kriegsfilm. Mhm. Es geht eben um eine Erinnerung eines Soldaten, der im Irak stationiert war und eines amerikanischen Soldaten. Und dann geht es dort um einen Beschuss, eine Operation. Also es ist so, spielt alles hauptsächlich an einem Ort. Und Alex Garland hat dann diese Memoiren genommen und jetzt mit den White Boys of the Month, also jedem White Boy, den man in den letzten paar Jahren irgendwie abgehypt hat im Internet, besetzt. Und daraus ist ein so, ich glaube, 80-minütiger Splatter geworden. Also es ist wirklich fast wie so ein Horrorfilm. Also es ist ein Kriegshorrorfilm, der ist sehr blutig. Und ich hatte da auch meine Probleme mit, weil ich das Gefühl hatte, so ein Film kann heute nicht mehr so gut gemacht werden. Auch aus einem guten Grund, wie vielleicht vor noch 10 Jahren. Also ich glaube, das ist da kann man jetzt viel drüber reden, aber ich fand das gerade mit der Prämisse, dass mir zu wenig eingeordnet wurde, auch was den Irakkrieg anging, wenn man sich da mal reingelesen hat, was da ja auch oft an dem War on Terror-Narrativ von Bush auch an Fehlinfo an die amerikanische Bevölkerung gelangt ist. Und ich finde, dass der Film findet in so einem Vakuum statt und das findet er ja eigentlich nicht in der Realität. Mhm. Und ja, ist dann auch die Frage, ob man so einen Film dann machen muss. Obwohl er sehr intensiv ist und auch inszenatorisch große Klasse. Aber ich finde, wir sind momentan an einem Punkt angelangt, wo alles irgendwie inszenatorisch sehr, sehr gut ist. Gerade von Alex Garland ist man das gewöhnt. Aber inhaltlich finde ich, dass er mir zu unterkomplex war, um daraus dann zu rechtfertigen, so einen Kriegsfilm zu produzieren. Ja.
Okay, also ich wusste auch gar nicht, dass Alex Garland jetzt nochmal einen Film macht, weil der ja eigentlich irgendwie vor ein paar Monaten so ein Statement rausgebracht hat, dass er die Liebe zum Film verloren hat oder sowas. Ich weiß nicht.
War er das?
Ich dachte, das wäre er gewesen. Doch, ganz sicher.
Ja?
Echt? Ja, ja. Also
er führt das in der Co-Regie auf jeden Fall mit, oder vielleicht ist er auch nur Produzent, wartet einmal. Also er ist auf jeden Fall an dem Film beteiligt. Aber genau, weil der Regisseur ist nämlich, ja doch, Regisseur Alex Garland und dem Kriegsveteran Ray Mendoza. Und Ray Mendoza ist eben auch an diesem Ereignis beteiligt gewesen und ist jetzt in der Co-Regie mit ihm. Okay. Genau. Und er spielt eben teilweise auch in Echtzeit und deswegen wirkt er auch so krass. Also so, es gibt da Szenen, die lassen einen nicht los und der Film entlässt dich nicht, was ja bei Kriegsszenen sehr schlimm ist. Und deswegen würde ich auch da einen Inhaltshinweis aussprechen für jeden, der jetzt nicht gut sich Blut anschauen kann und der jetzt auch bei Kriegsszenen öfter wegguckt, dann würde ich den Film nicht empfehlen. Geht nicht rein.
Also so brutal ehrlich, meinst du, ist ja schon, oder?
Ja, okay. Ja, also er bemüht sich sehr, eine Authentizität zu erschaffen. Und einen, so ein bisschen wie die ersten 20 Minuten von Private Soldat James Ryan, nur in länger. Und ich finde, ich kann dann immer künstlerisch und so formalästhetisch dann da viel Lob dalassen, weil das muss man auch erstmal schaffen, einen fühlen zu lassen, als wäre man dabei, als würde man gerade beschossen werden. Also auch auf der Tonebene ist der Film wirklich unfassbar. Aber ich finde, auf einer Interpretationsebene und aus so einer ethischen Sicht, weil ich hatte da auch mal so ein Seminar drüber über so Kriegsfilme und das muss man da sich schon fragen, ob nicht jeder Kriegsfilm direkt auch verherrlichend ist oder wie man so Leid und Schmerz darstellt. Also das ist jetzt eine riesige Debatte. Ich will jetzt mache jetzt keine Hausarbeit draus. Aber ja, das nur so vielleicht als Denkanstoß.
Ja, ich glaube, da hatten wir vor 2 Jahren oder so drüber gesprochen, als im Westen nichts Neues rauskam. Und ich gesagt habe, eigentlich muss jeder Kriegsfilm ein Antikriegsfilm sein, sozusagen. Und das, ich glaube auch, das steckt sehr viel drin, gerade auch in heutigen Zeiten. Und eben wenn auch Kriegsfilme sehr viel Lob abbekommen, so wie eben auch im Westen nichts Neues. Genau.
Ich weiß gar nicht, hatten wir gestern auch diese Diskussion nochmal?
Ja, wir haben es irgendwie kurz angesprochen, aber ich weiß nicht mehr, um welchen Film. Vielleicht ging es ja sogar um Warfare.
Nee, ich glaube nicht.
Auf dieser Party, oder keine Ahnung. Aber dabei sind, weil du eben White Boys of the Month gesagt hast, und haben Will Poulter Joseph Quinn, Charles Melton, Kit Connor und Noah Centineo. Also es trifft schon sehr gut, was du gesagt hast. Ja.
So viel dazu.
Ja, so viel dazu. Ja, okay, nochmal auch danke für die Einordnung, genau, weil wir den ja nicht auf dem Schirm hatten.
Ich glaube, ich habe den Film einfach davor nicht davon mitbekommen, dass der startet und dass es den gibt und dass er von A24 ist. Hm. Und deswegen habe ich den Titel nur gesehen wahrscheinlich auf meiner Website und war so, okay. Also ich finde, das hört sich nach so einem klassischen, weiß nicht, Michael Bay macht jetzt einen Kriegsfilm an. Vom Titel her einfach nur. Deswegen habe ich den einfach übersehen, das tut mir leid. Aber dankeschön deswegen, dass du den nochmal hervorgehoben hast.
Ja. So, wir sind klassisch wieder in Überlänge. Ist ja auch logisch, weil wir ja uns so gerne mit dir unterhalten und wir können dieses Gespräch auch gerne weiterführen, wenn ihr bei CSB uns in eurem Podcast...
Das war jetzt sehr subtle.
Nee, natürlich, Quatsch. Aber, also... Auch nicht, aber nein, egal. Wir müssen das hier langsam so ein bisschen wegkriegen. Ich muss nochmal einen Werbeblock machen. Guckt euch The Studio an. Apple TV Plus. Guckt euch gerne The Severance an auf Apple TV Plus, auch eine gute Serie. Guckt auch Shrinking und Ted Lasso an, alles Apple TV Plus Serien.
Schaut die Videos von dem Kanal Cinema Strikes Back.
Ja.
Und den Podcast von Cinema Strikes Back und die Videos von dem Kanal Xena Popescu.
Und Filmfritzen.
Da kann ich auch noch mal kurz sagen, ach ja, und Filmfritzen, klar, dass ich auch ein Video zu Severance gerade in der Pipeline habe. Also auf meinem eigenen Kanal und was jetzt auch hoffentlich, wenn ich mit dem Schnitt vorankomme, irgendwann in den nächsten 2 Wochen max rauskommen wird.
Alles klar, okay. Cool, da freue ich mich drauf. Ich habe noch Kinotipps, zum einen. In der vorletzten Aprilwoche feiert Star Wars Episode 3 Jubiläum. Und er läuft, ich glaube, in Sinister-Kinos, also auf jeden Fall in unserem Sinister-Kino, über 4 Tage. Die Leute sind schon, also die Vorstellungen sind schon gut verkauft. Ich will mir auch gerne angucken, müssen wir mal gucken, ob wir einen Termin finden, weil ich habe richtig Bock, den zu gucken, gerade wenn dann auch so Sachen da mitgesprochen werden oder so. Okay. Ich glaube, es wäre so ein bisschen wie Rocky Horror Picture Show. Dann Episode, Star Wars Episode 3. Außerdem, das Lichter Filmfest läuft in Frankfurt, das größte Frankfurter Filmfestival, läuft ebenfalls in der vorletzten Aprilwoche und zwar vom 22. bis 27. April. Und da laufen so Filme wie Möllner Briefe, Das deutsche Volk, beides Filme, die du schon auf der Berlinale gesehen hast, beides sehr wichtige Dokumentarfilme. Hysteria läuft, das Eröffnungsfilm lief auch schon auf der Berlinale, haben wir beide nicht gesehen. Memoir of a Snail läuft da, war Oscar nominiert, Animationsfilm. Und Continental 25. Der auch schon auf der Berlinale lief, der neue Film von Radu...
Jude.
Der den Drehbuchpreis gewonnen hat bei der Berlinale und seinen vorherigen Film, Erwarte nicht so viel vom Ende der Welt, haben wir gemeinsam mit Xenia geguckt, letztes Jahr in Mainz bei Films in Mainz, das war eine Open-Air-Sache und das war sehr cool und da kann ich auch für Xenia nochmal Werbung machen, am 29. April ist Xenia nämlich nochmal in Mainz im Rahmen des Filmsprogramms mit Jennifer's Body in um 20 Uhr in der Muschel auf dem Unicampus in Mainz.
Schön. Cool. Ja, dann, ja genau, kommt gerne vorbei. Ich freue mich auf jeden, der da vorbeischaut und Bock hat auf Jennifer's Body. Ich fand's richtig schön mit euch. Also ich habe auch das Gefühl, wie lange reden wir jetzt schon? 2 Stunden sind so richtig verflogen.
Ja, fast 2 Stunden tatsächlich, ja.
Ja, das war ja, crazy. Ja. Also können wir genauso zurückgeben, sprechen wir uns beide.
Natürlich.
Und deswegen danke schön, dass du dabei warst. Wie in jeder Folge hat unser Gast das letzte Wort.
Pupille, wie gesagt, Pupille ist das Programm noch nicht draußen, aber sowohl Anora und Noah Valens sind bestätigt für das Sommersemesterprogramm. Ja. So, genau, und jetzt, Entschuldigung.
Perfekt. Ja, was soll ich sagen? Danke für das Gespräch und ich habe auch wieder viel mitgenommen und ich fand es richtig cool, mal so über den Job zu quatschen und würde hier auch nochmal einfach eine Sehempfehlung aussprechen für Severance, falls sie noch nicht geschaut wurde und auch The Studio. Schaut euch diese Serien an und ansonsten geht nicht in Schneewittchen und wir hören uns bestimmt irgendwann nochmal.
Ja, gern. Okay, ciao, ciao.
Tschüss.